Freunde des gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Korbjäger-Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid zur mittlerweile schon traditionellen, hoffentlich auch gern genommenen Award-Vergabe, finale Award-Vergabe. Wir updaten immer wieder im Laufe der Saison und jetzt, nachdem nur noch 3 bis 4 Spiele zu gehen sind, gibt's unser finales Urteil. Wer wird Defensive Player of the Year, Rookie of the Year, Best Sixth Man, den MVP? Da werden wir heute nicht drüber sprechen, da haben wir schon letzte Woche drüber gesprochen, ausführlichst, dazu gleich mehr. Und wir müssen natürlich auch noch über andere Dinge sprechen, denn einerseits bleibt es natürlich komplett wild im Westen. Rockets bei 15-2 in den letzten 17, Clippers und Wolves bei 14-3, diverse Teams mit selbem Rekord, keiner weiß, wer gegen wen in den Playoffs spielen wird. Und weil keiner weiß, wer gegen wen, weil das nicht reicht, hat man sich in Denver überlegt, jetzt mal einfach 3 Spiele vor Regular Season einen Coach rauszuschmeißen. Und auch noch den GM zu beurlauben, also im Endeffekt mal so schön, so das Fragenbuch so richtig schön weit aufzuklappen, während man sich überlegt, ob Jamal Murray überhaupt in den Playoffs spielen kann oder nicht. Und um einerseits Trophäen zu verteilen, den feierlichen Akt zu beschreiten und andererseits so ein bisschen Klarheit in diese ganze Geschichte zu bringen, sitzen wir gegenüber der in Sachen Jokic sicherlich niemals Unberührte.
Ole Frags.
Mein Name ist Max Marbeiter und Ole, wir wissen es jetzt seit gestern Abend, man hat jetzt so ein bisschen drüber nachgedacht, wie ist mittlerweile so dein Gedankengang zu dieser ganzen Geschichte? Warum verstehst du, dass sie Malone entlassen haben? Verstehst du so die Begründungen, die in letzter Zeit rauskamen? Verstehst du, dass sie, wenn man sich die Begründungen anschaut, sowohl Malone als auch Booth gehen lassen? Weil das ist ja irgendwie ein großes Thema. Also wie stehst du zu der ganzen Sache mittlerweile?
Es ist sehr schwer zu sagen. Also es ist halt einfach in erster Linie ein sehr komischer Zeitpunkt. Dass es irgendwann dazu kommt, finde ich nicht komplett überraschend. Also das haben wir auch vergangene Offseason schon thematisiert. Wir hatten ja auch vor einer Weile mal eine Frage, wer wird diese Saison als erster Coach eigentlich entlassen? Und da so als Outside-Chance habe ich da Malone ziemlich sicher genannt. Einfach aus dem Grund, weil man das mitbekommen hat, dass der nicht begeistert davon war, wie das Team nach dem Meisterjahr gemanagt wurde. Also wie Veteranen gegangen wurden, wie halt auf junge Spieler gesetzt wurde oder beziehungsweise wo auch von ihm, glaube ich, teilweise verlangt wurde, mehr auf die zu setzen. Also ein Streitpunkt diese Saison war ja anscheinend Russell Westbrook versus Jalen Pickett, was die Verteilung von Minuten angeht, weil er da halt eher auf Veteranen setzen wollte und das Front Office, also vor allem Calvin Booth, auf die jungen Spieler, die er gedraftet hat. Und dass das zwei Entscheider sind, die wohl beide relativ überzeugt von ihren Meinungen sind. Und dass das nicht ideal zusammengepasst hat. Ich finde, das konnte man schon so ein bisschen rauslesen. Ich meine, Malone hat ja auch vor der Saison, kann ich mich noch daran erinnern, die Nuggets waren ja in der Preseason schon nicht besonders gut unterwegs. Und da wurde er gefragt, so, ja, werden ja irgendwie nicht so viele Dreier getroffen und so. Was ist denn was diesem Team fehlen würde? Und er so, ja, jemand wie KCP, der ja in der Offseason nach Orlando gegangen ist und wo man sagen muss, das ist jetzt aus heutiger Sicht war das nicht die falsche Entscheidung, den gehen zu lassen, weil er einfach eine schlechte Saison gespielt hat in Orlando, seinen Wurf verloren hat und einfach nicht auf dem Level dort gespielt hat, wie er das zuletzt in Denver getan hat. Aber was man natürlich schon kritisieren kann und was, glaube ich, dann auch der Hauptkritikpunkt von ihm gewesen ist, es wurde halt auch nicht nachbesetzt, sondern es wurde gesagt, du hast ja ein paar Junge, lass die halt mehr spielen. Und also man muss das ja immer betonen, Christian Brown hat ja eine tolle Entwicklung hingelegt diese Saison. Der ist einer, der vielleicht bei einem der Awards heute auch genannt wird, weil er sich halt wirklich massiv verbessert hat, weil er das gerechtfertigt hat, diese Rolle als Starter zu bekommen. Aber es ist ein anderes Skillset. Und ein Team, was zuvor schon zu wenig Dreier genommen hat, nimmt dadurch halt quasi noch weniger, also verliert halt einen seiner Shooter, auch wenn, wie gesagt, KCP in Orlando auch keine Dreier mehr trifft.
Und in den vergangenen Playoffs auch schon keine Dreier getroffen hat gegen Minnesota.
Genau, und in der vergangenen Saison aber noch 40% getroffen hat. Und auch halt ein anderes Volumen hatte als ein Christian Brown, das muss man ja schon dazu sagen. Der ist ja schon ein anderer, zumal er halt respektiert wird da draußen. Denver hat jetzt regelmäßig Lineups, wo Gordon, Brown und Westbrook da rumlaufen, die alle nicht verteidigt werden an der Dreierlinie von smarten Teams. Und das ist natürlich ein bisschen problematische Konstruktion, das muss man halt schon sagen. Und deswegen hatte, glaube ich, Malone schon auch berechtigte Kritikpunkte. Ich weiß nicht, also was Entscheidungen von ihm auf dem Court angeht, gab es vielleicht auch einige berechtigte Kritikpunkte, die es dann gab. Aber auf jeden Fall wirkte es, finde ich, halt schon seit einer ganzen Weile nicht mehr harmonisch. Der Zeitpunkt jetzt direkt vor den Playoffs ist halt trotzdem schräg. Und die Entscheidung von der Organisation zu sagen, gut, das mit den beiden funktioniert nicht, dann entscheiden wir uns jetzt aber auch nicht für einen, sondern dann, dann hauen wir die einfach beide raus, ist ungewöhnlich. Irgendwie auch, weiß ich nicht, ist vielleicht auch okay, wenn man der Meinung ist, so an der schlechten Stimmung hier, da gibt es mehrere Leute, die dafür verantwortlich sind.
Scheiß Stimmung.
Da seid ihr beide für verantwortlich und sonst niemand. Ja. Auch nicht die Organisation, die vielleicht auch natürlich mal sagt, Leute, hier, das Geld wollen wir nicht ausgeben. Das kann natürlich auch sein. Das spielt ja auch in alles mit rein. Aber ja, wie gesagt, ich finde es jetzt nicht komplett überraschend, dass Malone irgendwann nicht mehr dort der Coach ist. Der Zeitpunkt jetzt direkt davor, der ist halt schon überraschend. Also das muss man schon sagen, auch wenn Denver jetzt gerade sich im freien Fall befunden hat und zuletzt auch wirklich ja einfach keine guten Resultate mehr eingefahren hat und auch die Körpersprache einfach nicht die richtige war, gerade defensiv. Also das war über die letzten Wochen schon problematisch. Und also selbst wenn Jokic teilweise wieder vollkommen lächerliche Spiele hingelegt hat, also mit dem 61-Punkte-Triple-Double da gegen Minnesota, das Spiel haben sie halt verloren und sie haben dann die drei Spiele danach auch noch verloren. Und also es war halt schon eine Krise. Es ist trotzdem natürlich auch ein gewisser Gamble zu sagen, jetzt direkt vor der Postseason ändern wir das und jetzt hier David Edelman, du machst das schon. Wenn man vor allem halt auch nicht weiß, kommt Murray zurück. Das ist ja auch ein nicht ganz unwesentlicher Grund dafür, warum Denver jetzt zuletzt wieder relativ schlecht war, dass der zweitbeste, mindestens Offensivspieler halt einfach fehlt.
Ja, ich meine, sie haben ja, ihre beste Phase war ja, als Murray seine beste Phase hatte. Also da gibt es durchaus einen Zusammenhang. Und ich meine, es ist schon ganz interessant, was jetzt halt so alles rauskommt, wie viele Quellen jetzt zitiert werden, so aus allen Ecken und Enden. Und man hat ja gelesen, dass, oder ich habe gelesen, dass das Board oder die Besitzergruppe so durch diese Niederlagenserie sich halt schon irgendwie so ein bisschen gezwungen sahen, was zu tun. Ein Zitat von Josh Kroenke fand ich irgendwie auch noch ganz interessant, weil das echt so ein bisschen zusammenfasst für mich, dass es irgendwie gerade zu diesem Zeitpunkt halt irgendwie keine Lösung gibt. Also er sagt irgendwie, ich glaube, in diesem Team steckt viel mehr, als wir zuletzt erreicht haben. Wie viel mehr steckt in der Gruppe? Ich glaube, die Antwort kenne ich nicht. Ich glaube, niemand kennt die Antwort. Aber ich glaube, dass ich den festen Glauben habe, dass in der Gruppe mehr steckt. Also, und ich freue mich darauf zu sehen, was wir noch schaffen können. Also es ist ungefähr so, okay, ich weiß eigentlich auch nicht.
Irgendwas muss hier jetzt anders sein.
Ja, genau. Irgendwas irgendwie verändern. Und ja, wie du sagst, also es scheint ja wirklich, ESPN zitiert eine Quelle, wo es halt die von einem kalten Krieg spricht zwischen Booth und Malone und Booth soll Malone in vorgeschlagen haben, wen er denn doch spielen lassen soll, was Malone natürlich verständlicherweise nicht so geil fand und halt gerade so dieses Ding, ich finde schon dieses, es sind halt Meldungen, die man jetzt gerade hört, aber wenn es halt stimmt, der GM steht so sehr auf seine Draftpicks, dass er dem Coach sagt, der ja durchaus auch was von Teambuilding und Mannschaftszusammenstellung und Charakteren und Spielertypen, die er braucht, versteht, nee, lass mal die spielen, die anderen brauchen wir nicht so, dann ist es, finde ich, als GM, dann fehlt, und das ist vielleicht auch ein Grund, weshalb du bei beiden dann sagst, dass sie gehen sollen, als GM dann, da sich so sehr auf sein Näschen zu verlassen und sein Näschen so toll zu finden, dass er sagt, okay, mach das mal. Natürlich mal, ich weiß nicht, was dann von oben noch kam, was Geldsparen anging, welche Anweisungen. Aber ja, also nur zu sagen, wir haben ja schon gesagt, okay, vor der Saison, Brown kann verteidigen, ein guter Cutter, so, aber es fehlt an Shooting oder an Shooting-Bedrohung, wie du auch sagst, halt jemanden, den man ernst nimmt. Strother hat eventuell den Wurf, kann offensiv kreieren, defensiv ein bisschen schwierig. Es war halt immer so ein Aber dabei. Und vorher hattest du halt die beste Starting Five der Liga, die du dann halt irgendwie auseinandergerissen hast. Was ich noch ganz interessant finde, auch so bei Brown oder Brown KCP, dass halt auch diese Veteranenpräsenz dann halt einfach so ein bisschen fehlt. Also gerade auch defensiv. Und die Defense ist ja wohl auch einer der Punkte, der zuletzt ein Riesenproblem war. Also beziehungsweise als Riesenproblem angesehen wurde, weil sie halt auch richtig schlecht ist, Nummer 20 mittlerweile. Und dass einfach da halt jemand fehlt, der auch die Anweisung gibt, der halt laut ist, der halt das ganze Ding halt so ein bisschen auch verbal zusammenhält mit KCP und dass Brown halt noch nicht in der Position ist auch. Irgendwie ja, es ist, der Zeitpunkt ist halt, es wirkt schon ein bisschen so, okay, wir müssen jetzt noch irgendwas versuchen. Ist halt die Frage, macht's wirklich den großen Unterschied, außer dass es jetzt halt saublöd aussieht, weil wenn Murray nicht zurückkommt, dann ja, kann es gut sein, dass sie ins Play-in müssen erstmal, weil da ist ja, das ist ja irgendwie auch so ein Ding. Sie sind haben noch auf 4, aber haben dieselbe Bilanz wie Memphis, wie die Warriors. Minnesota auf 8 ist, ah nee, auf 5 sind sie sogar mittlerweile, sorry, weil die Clippers ja gewonnen haben, richtig.
Wollte gerade sagen.
Genau, ja. haben dieselbe Bilanz. Die Wolves sind ein Spiel dahinter, also da kann halt noch sehr, sehr viel passieren. Also gerade, wenn man sich jetzt die Bilanz anschaut. Und es ist ja nicht nur so, dass sie Spiele gegen die direkte Konkurrenz verlieren, sondern sie haben halt auch gegen San Antonio verloren, haben vor kurzem gegen Washington verloren.
Alle Spieler auch geschont haben, ne?
Ja. Aber
genau, das ist die beste Entscheidung gewesen.
Das solltest du halt auch nicht tun, dann, oder vielleicht. Gibt ja auch Meldungen, dass Malone im Lockerroom, dass so einige Spieler so ein bisschen Vertrauen in seine Ansprache verloren haben, dass er nicht mehr so richtig durchdringt, dass es irgendwie nicht mehr so gepasst hat. Wie gesagt, man kann diese Veränderung dann schon machen, gerade wenn es halt irgendwie so gerieben hat die letzten Jahre. Es ist halt der Zeitpunkt, wirkt halt etwas komisch, wirkt auch irgendwie dann so ein bisschen, naja, undankbar, wenn du halt den am viertlängsten beschäftigten Coach der Liga hast, der 10 Jahre da war, der dir die erste Meisterschaft mitgeholt hat und dann sagst du halt kurz vor Regular Season, okay, es ist halt was anderes, als wenn du nach Saisonende dich zusammensetzen kannst und sagen kannst, okay, wir machen nicht weiter. Und ich glaube, am großen Ende ändert es, glaube ich, nichts, nicht viel. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Nuggets nochmal den Turnaround schaffen, dass sie wirklich um die Meisterschaft spielen jetzt. Es war vorher schon schwierig, geht jetzt gar nicht um die Entlassung, sondern insgesamt. Also ich glaube einfach, es hat sich zu viel in die falsche Richtung entwickelt. Die Verletzungen waren, es kamen zu viele Verletzungen. Auch, dass Gordon immer wieder mit seiner Wade zu tun hat. So, das Team hat nie so diesen Rhythmus gefunden. Und dann ist es vielleicht auch ein Jahr, in dem es dann vielleicht nicht so läuft. Und jetzt eben noch Murray dazu. Deshalb, man hätte das schon noch so zu Ende bringen können. Und danach ein würdiges Ende finden können. Jetzt, aber wie gesagt, sie glauben, dass da noch mehr drinsteckt. Wie viel wissen sie nicht? Aber sie glauben, dass der Glaube da ist.
Deshalb. Ja, ich meine, das Ding ist, ich glaube auch, dass da mehr drin ist. Aber ja, also, ich glaube nicht unbedingt, dass es Malones Schuld war, dass sie an dieses Mehr nicht dauerhaft rangekommen sind und da zuletzt vor allem nicht rangekommen sind, sondern dass es halt wirklich eher diese ständigen Ausfälle gewesen sind. Ja. Ich glaube, es ist halt trotzdem, glaube ich, das, was die Franchise denkt, ist dieses klassische Zeichen setzen. Wie man es aus der Bundesliga im Abstiegskampf auch kennt.
Ja, genau. Nini Schäfer wäre doch jetzt einer für
Neururer.
Für die Nuggets, ja, Neururer, ja, genau.
Aber also was ich halt echt interessant finde an der Nummer, entweder es gibt ein großes Vertrauen in David Edelman, oder
der beliebt
sein soll. Aber also in der Regel ist es also, wenn Teams einen Coach entlassen, gibt es ja meistens schon eine einigermaßen klare Vorstellung davon, wer es dann übernehmen soll. Und hier wirkt es irgendwie fast ein bisschen impulsiv so. Läuft jetzt gerade nicht, lass mal irgendwas versuchen und dann denken wir in der Offseason nochmal drüber nach. Also ja. lass mal gucken, ob die vielleicht doch nochmal irgendwie jetzt hier einen Turnaround hinbekommen, wenn wir denen irgendwie so ein bisschen Feuer machen und dann überlegen wir uns was Neues.
Ja.
Ich glaube halt echt, dass so diese Kadersituation wahrscheinlich der Hauptgrund ist, warum es nicht läuft. Aber wer weiß, also vielleicht kehrt Murray auch in ein paar Tagen zurück und dann ist Denver auf einmal trotzdem wieder gefährlich und dann kann die Organisation danach sagen, das war die richtige Entscheidung. Ja. Vielleicht auch nicht und dann ist es irgendwie auch egal. Also ich weiß auch, also letztendlich ist es ja so oder so, wenn man jetzt nicht unbedingt daran denkt, dass die den ganz tiefen Run hinlegen, wird es halt so oder so relativ spannend, was die Organisation dann jetzt macht, also auch so in der Offseason, weil selbst wenn man davon überzeugt ist, dass mehr da drin steckt, gibt es halt schon auch ein paar sehr offensichtliche Probleme mit diesem Kader. Mhm. Und also so eigentlich eine nicht vorhandene Tiefe. Die Backup-Situation für Jokic ist traditionell ziemlich schlecht. Ja, also wenn wir über Veteranenpräsenz reden, es ist natürlich DeAndre Jordan und Russell Westbrook da, aber so für die Baseline-defensive Coverage, für permanent Ansagen, was wird gemacht und dabei halt auch 35 Minuten auf dem Feld sein und verlässlich sein, das ist halt nicht wirklich das, was man von dem jetzt bekommt. Und DeAndre Jordan spielt ja nur, wenn Leute halt ausfallen.
Ja.
Der ist eigentlich mehr halt so, also zum jetzigen Zeitpunkt wäre der eher für die Udonis Haslem-Rolle geeignet, als für eine, ich spiele wirklich.
Das ist ja, glaube ich, auch gedacht eigentlich. Also,
ja. Ja, und dann hast du halt zwei sehr hochbezahlte Spieler, die nicht unbedingt das immer rechtfertigen. Also bei Murray ist es mehr wegen Verletzungen, bei Porter ist es mehr, weil er ein guter Spieler ist, aber kein richtiger Star. Also ja. Jemand, der noch nie wirklich nah dran war, irgendwie mal All-Star zu werden oder so. Und ja, ich meine, die Restriktionen werden auch nicht weniger, oder also beziehungsweise werden ein bisschen weniger, aber es ist nicht so, dass sie auf einmal große Flexibilität haben, weil Murray ja auch gerade erst eine neue Contract Extension unterschrieben hat und so. Und vielleicht ist das jetzt auch so ein bisschen ein Zeichen der Nuggets als Organisation. Leute, wir müssen irgendwas verändern. Ihr habt jetzt nochmal die Chance, uns zu zeigen, dass wir noch an euch glauben sollten, so als Kader. Ja. Weil sonst, wenn das jetzt nicht läuft, dann müssen wir was anderes machen. Kann man auch so sehen. Also, ja. Aber dass sich da irgendwie zumindest, was die Tiefe des Kaders angeht, einiges tun muss, ich glaube, da stimmen wir ja wahrscheinlich alle mit überein, oder? Also selbst wenn man sagt, so die Top 4 des Teams ist immer noch geil, an ihren besten Tagen ist sie ja auch immer noch richtig gut. Denver hat auch immer noch extrem gute Lineups, halt auch einfach, weil sie Jokic haben. Also der hat auch, also die meisten besten Two-Man-Kombinationen offensiv der Liga, die hat auch Denver, halt, weil das immer mit ihm ist. Aber es ist halt trotzdem einfach ein nicht wahnsinnig ausbalancierter Kader. Das kann man halt einfach nicht sagen.
Im Endeffekt, also klar, der Wurf ist weg, aber KCP hat schon ein Riesenloch da reingerissen, finde ich. Also in Verbindung mit Bruce Brown, was ja nochmal eine andere Geschichte war, weil sie ihm den Vertrag, den ihm Indiana angeboten hat, nicht anbieten konnten. Also das es war nicht möglich, ihn zu halten. Es sei denn,
genau, die durften nur diese 125-prozentige Steigerung, genau. Oder also nur 25-prozentige Steigerung des Gehalts. Und das war einfach sehr wenig für die Art von Spieler. Also deswegen, den konnten sie damals nicht halten.
Genau. Also das war jetzt keine Entscheidung. Jeff Green wäre sicherlich auch, mittlerweile ist er auch mehr Udonis Haslem in Houston jetzt, als dass er jetzt wirklich der ganz große Rotationsspieler ist. Ihn zu haben wäre jetzt nicht schlecht, aber das ist okay. Aber ich glaube halt, KCP war so derjenige, weil es ist ja eben ja nicht nur die Schlagseite, die erste Fünf dann bekommt, sondern es ist ja auch das, was danach kommt. Ich meine, du hast dann, Brown kommt dann nicht von der Bank, sondern Brown spielt dann. Das heißt, jemand anders rückt halt nach. Und du bist halt einfach so, du verlierst halt einfach so ein bisschen an Tiefe, an Balance. Und ich glaube, das war so ein bisschen blau. Wie gesagt, dass sein Wurf jetzt seit fast einem Jahr so weg ist, ist natürlich nicht optimal. Aber das war wahrscheinlich, im Nachhinein betrachtet, war das ein Fehler. Man hätte es damals schon sehen können, finde ich. Also es hat mich schon überrascht, dass sie es jetzt so bereitwillig gemacht haben. Was ich glaube, hat es Matt Moore oder Zach Lowe, die haben ja noch eine Emergency-Folge zusammen aufgenommen. Einer von beiden hat es gesagt. Also es waren schon aber sowohl in dem Fall sowohl Coaching-Staff oder Front Office war sehr überzeugt von Brown, Coaching Staff insgesamt auch überzeugt von Brown, hat auch gehofft, dass das funktionieren kann. Also das, so da war es jetzt gar nicht so die Diskrepanz. Es geht eher so, also viel um die anderen. Und
ja, es fehlte dann halt der direkte Ersatz für Brown,
genau, in
der
Rotation. Zu holen, halt einfach zu sagen, ja, dann, genau, wir haben ja noch diverse Jungen. Ich meine, Sieg Nagy, dem Booth eine Vierjahresverlängerung gegeben hat, der momentan nicht in die Rotation oder zuletzt nicht in die Rotation geschafft hat. Das sind halt alles so.
Genau, der Veteran, also die Veteran-Verpflichtung letzte Saison war halt, ich meine, letzte Offseason war dann Dario Saric, für den sie jetzt auch nicht super viel Geld ausgegeben haben, aber der trotzdem, ich glaube, einen Zweijahresvertrag noch mit einer Spieleroption für nächstes Jahr bekommen hat und der halt einfach von Anfang an überhaupt gar nicht funktioniert hat.
Und im Endeffekt, also wie du sagst, es muss halt viel passieren. Es ist vielleicht auch ein bisschen, ich weiß nicht, ob es dann auch ein Signal ist, so an Jokic, so wir machen was, so wir lassen es jetzt nicht einfach weiterlaufen, weil wir Meister geworden sind und weil wir irgendwie gut sind, wir wissen schon. Aber die Frage ist halt, ich meine, es bleibt halt die Frage, was sie machen können, weil finanziell gibt es nicht viele Mittel. Es gab ja schon Gerüchte um Porter. Gibt es irgendwann Gerüchte um Murray? Meinst du, dass man sagt, okay, vielleicht müssen wir das ist unsere Möglichkeit, die ganze Sache aufzubrechen?
Oder? Ich fände es jetzt nicht vollkommen schockierend. Ich kann mir halt vorstellen, dass es schwierig wird, einen gleichwertigen Ersatz zu bekommen, weil er halt in seiner Bestform schon einfach auch extrem gut zu Jokic passt. Mhm. Das muss man ja schon sagen. Ja. Und weil er eine neue Extension jetzt erst anfängt und halt, also ich weiß nicht, wie sein Markt gerade ist. Deswegen ist es vielleicht logischer, es mit Porter zu versuchen und dann halt auf 2-3 Pieces idealerweise zu gehen, aber ob man da dann wirklich eine Kombination findet, die dann auch das abdeckt, was man von Porter ja durchaus bekommt, der abgesehen von Jokic, einzige richtig verlässliche Volume-Shooter dann ist, Murray kannst du da auch noch mit reinnehmen, aber so, den du halt um Blöcke jagen kannst, der Catch-and-Shoot sehr, sehr gut ist, der auch sehr groß ist und deswegen einfach gut an Würfe kommt, das dann irgendwie zu verteilen auf mehrere Leute und dadurch halt deine Tiefe und vielleicht die Defense zu adressieren, das wäre natürlich nicht schlecht. Ob man aber so einen Deal findet, ist dann wiederum die nächste Frage.
So ist es. Wie gesagt, sie haben eigentlich jetzt Fragen sich gestellt, die für eine ganze Offseason reichen.
Ich finde es ja auch voll krass. Also das ist auch eine Sache, die ich noch bei The Athletic gelesen habe und was ich auch nicht wusste. Im gesamten Front Office und auch bei den Assistant Coaches hat so ziemlich niemand einen Vertrag über diese Saison hinaus. Also so ziemlich jeder ist halt einfach in so einer Lame-Duck-Situation gewesen. Mit Booth gab es wohl Anfang des Jahres mal Gespräche über eine Vertragsverlängerung, aber das hat dann die Organisation zurückgezogen. Ja. Also es ist halt auch irgendwie nicht das allerbeste Zeichen, wenn eigentlich da jeder so ein bisschen auf heißen Kohlen sitzt.
Ja, es dürfte eine leichte Neuausrichtung geben im Sommer. Und in welche Richtung die geht, weiß niemand.
Wir sind gespannt. Das ist wirklich einfach eine sehr komische Situation.
Ja.
Bin gespannt, wie es da weitergeht, weil also Denver hat ja eigentlich durchaus ganz gute Sachen und ganz gute Argumente auf seiner Seite, um ja auch ein Top-Team zu sein, unter anderem das Wichtigste, weil sie halt den besten Spieler haben, aber drumherum ist das irgendwie schon ein bisschen schief.
Und es ist jetzt noch schiefer geworden. Also wir bleiben mal dran und widmen uns jetzt erfreulicheren Dingen. Ich habe schon gesagt, MVP besprechen wir nicht. Wenn ihr da wissen wollt, wie wir die ganze Geschichte genau sehen, Jokic, bester Spieler und auch MVP oder doch Shai Gilgeous-Alexander, wer ist theoretisch, wer knackt die Top 3, wer die Top 5, wer ist der fünfte Mann? Das haben wir alles letzte Woche schon besprochen auf Patreon. Patreon.com/Korpiger-Podcast und Korpiger mit. Richtig. Dort gibt es extra Content, zum Beispiel in Form unseres, wir haben es ein bisschen so als MVP-Debatte gemacht. Es ging um Shai, es ging um Jokic. Ole hat Jokic Case gemacht, ich habe Shays Case gemacht und dann haben wir uns am Ende irgendwo getroffen und das gibt's für all die.
Und seitdem ist bei Denver nur Mist passiert.
Ja,
seitdem. Und sie haben den Coach entlassen. Also jetzt Jokic Coach Killer raus.
Coach Killer und Empty Calories Guy.
Ja, absolut.
Ja. Ja gut, aber dafür wird Shay auf einmal gibt's auf einmal Shay Stopper überall in der Liga. Also von daher ist es
das stimmt.
Also ne?
Vielleicht ist es einfach jemand ganz anders.
Ja, vielleicht ist es doch Manuel Neuer.
Ich glaube auch.
Ja, genau. Wie gesagt, diesen extra Content bekommt ihr, ich habe es noch gar nicht gesagt, bekommen all diejenigen, die uns mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Vielen Dank an euch. Deswegen heute keine MVP-Diskussion. Die gab es letzte Woche schon. Und Ole, sag mir einfach, mit welchem Award willst du starten?
Coach.
Schön. Das ist der, bei dem ich mich einfach nicht entscheiden kann.
Ich habe mich entschieden, ist mir aber auch schwer gefallen.
Darf ich raten?
Also vor allem stört es mich, wen ich da dann jetzt nicht mal in meine Top 3 reinsetzen kann, weil es einfach zu viele gute Kandidaten gibt.
Ja. Aber, ja. Darf ich raten, wer es bei dir geworden ist?
Kannst du machen.
Udoka.
Ist korrekt. Nicht schlecht.
Kaum machst du 7 Jahre Podcast zusammen. Ne?
Ich weiß, glaube ich, auch, wen du hast. Aber.
Ja, ich habe, sagen wir mal so, ich hab eine Reihenfolge, aber wie heißt das schön? In Pencil, also mit Ding. Was glaubst du, wen habe ich oben?
Ist es bei dir JB Schnatterstab?
Ja, genau, der ist bei mir, der steht bei mir in Bleistift ganz oben.
Das ist übrigens eine sensationelle Übersetzung. Ist
mir gefällt mir sehr gut. Genau, Udoka dahinter und dann kommt bei mir Atkinson. Aber ich hab's mir so aufgeschrieben, deswegen auch in Bleistift und habe mir gedacht, aber Bickerstaff war halt bei mir, weil ich diesen Turnaround halt schon sehr krass finde, ohne dass neue Main Guys dazugekommen sind. Also sie haben kluge Leute geholt, die das, was das Talent, das schon da war, unterstützen, auch Veteranenpräsenz dazugeben. Aber sie haben jetzt nicht irgendwie neue Top-Spieler geholt, holen aber ein Vielfaches der Siege aus dem letzten Jahr, sind einen der Feel-Good-Stories. Er hat auch wirklich ein Team geformt, was man ja auch, also wirklich, das ist jetzt nicht nur so, wir spielen jetzt gut Basketball zusammen, sondern ich glaube, da ist echt eine richtige Einheit entstanden. Ich rede schon wie Josh Kroenke, ich glaube.
Apropos, ganz kurz, ja? Ne, wegen Veteranen und so. Wenn Denver die 5 Millionen oder was, die sie Dario Saric zahlen, einfach mal Malik Beasley gegeben hätten, wie wäre dann ihre Saison verlaufen?
Ja.
Oder hätten sie ihm einfach verboten, Dreier zu werfen, weil die Dreier nicht mögen?
Ja, genau, weil sie es ja nicht machen. Aber ja, das wäre vielleicht keine schlechte Idee gewesen. Ich glaube, Jokic hat ihn auch gefunden irgendwo.
Und kann ich mir nicht vorstellen, der kann das nicht.
Ja. Aber ja, deswegen ist das für mich irgendwie so, weil der Turnaround mit am überraschendsten kam für mich. Und dann bin ich so, okay, aber Houston an 2, und ich habe es ja eingangs gesagt, hat in den letzten Wochen einfach brutal unterwegs. 15-2 schlagen die Warriors, schlagen OKC. Gab ja irgendwie diese 8 Spiele in Folge, die sie halt gegen Teams mit negativer Bilanz gewonnen haben. Aber dann auf einmal, jetzt überlegt man sich, wie sind die Richtung Playoffs? So, also sind die auf einmal wirklich ein absolutes Top-Team? Dann bist du, das ist ja auch zwar eher eine lineare Entwicklung als bei den Pistons, aber trotzdem eine maximal beschleunigte lineare Entwicklung, wenn man so sagen kann. Also da bist du auch so, ja gut, und Kenny Atkinson, Nachfolger von Bickerstaff, macht halt die Cavs einfach mal zu einem der besten Regular-Season-Teams der letzten Jahre. Ohne, dass irgendwie groß jemand dazugekommen ist. Hunter kam im Laufe der Saison, aber sie waren ja vorher schon eins der besten Teams, also oder eins der beiden besten Teams. Deshalb, wo es annäht, ist es, glaube ich, dann auch so ein bisschen so, ich eine Award soll die Pistons bekommen. Deshalb ist es der. Aber wenn du hast gesagt, einen kannst du nicht in deine Top 3 aufnehmen. Wer sind deine Top 3 und wer hat es nicht geschafft entsprechend?
Also nicht geschafft hat es Bickerstaff. Und das ärgert mich, weil er die Siege verdreifacht hat. Ich will da überhaupt nichts trashen oder irgendwas schlecht reden, weil ich das einen total überragenden Coaching-Job finde und der auch also ohne Probleme da drin stehen kann. Ich sage einfach nur, Atkinson habe ich auch drin, der ist bei mir auch an 3. Und ich habe an 2, und da hatte ich tatsächlich auch überlegt, ob ich den sogar an 1 packe, Tyronn Lue. Weil mich hat die Saison der Clippers mehr überrascht als die der Pistons, wenn ich ganz ehrlich bin. Einfach aus dem Grund, ich mache ja vor der Saison immer so einen Artikel mit Takes zur Saison, wo ich mir so, das meiste ist Quatsch. Also ich mache da die Tage mal eine Auswertung über meinen Newsletter. Das meiste ist dieses Jahr vollkommen daneben, muss ich gestehen. Aber ich hatte auf jeden Fall drin, dass die Pistons, ich glaube, mindestens das Play-In erreichen oder sowas, habe ich da geschrieben. Also weil ich fand, dass dieser Kader so brutal schlecht gecoacht wurde letztes Jahr, dass da einfach sehr viel tiefhängende Frucht verfügbar war für den Nächsten, der es dann übernimmt. Und auch das, also ich dachte auch, dass nachdem sie jahrelang zusammen mit Orlando die mit Abstand schlechteste Spacing-Situation für ihre jungen Ballhändler kreiert haben, die es irgendwie einfach nur geben konnte, haben sie halt Shooting reingeholt. Was auch ein Grund ist, also bei Exact könnte man auch über die Pistons reden. Ja. Weil das halt einfach schon eine ziemlich drastische Verbesserung war. Und deswegen, ich will da Bickerstaff gar nichts nehmen, aber ich finde, wenn man mal sagt, es wird verdreifacht und es ist ein krasser Turnaround, das stimmt alles, aber es war auch letztes Jahr halt einfach wirklich ganz, ganz viel, was da falsch gemacht wurde. Mhm. Und er macht halt viel richtig und dann sehen wir jetzt, finde ich, viel mehr, wozu dieses Team imstande ist. Natürlich ist das auch dann absolut ein Verdienst des Coaches, aber es ist auch ein Negativverdienst des vorigen Coaches. Mir fällt das ein bisschen schwer, das voneinander zu trennen.
Ja. Es war auf jeden Fall negativ. Was hast du gesagt? Negativer Einfluss des vorherigen Coaches. Ich habe mir jetzt das Wort jetzt einfach entfallen. Einfach weggerutscht.
Ja, auch. Das ist, manchmal wird halt müde.
Ja, so ist es. So ist es. Ein Negativverdienst. Ich glaube, Negativverdienst.
Ja, genau.
Des vorherigen Coaches. Und das stimmt. Das ist ein guter Punkt. Ich finde, gleichzeitig hat Bickerstaff trotzdem, also ich glaube, die Wahrheit lag halt irgendwo in der Mitte wahrscheinlich zwischen dem, was wir jetzt haben, oder beziehungsweise so, was die Leistungsfähigkeit anging. Also es war trotzdem ein Team, das noch in der Entwicklung war. Kate effektiv sein zweites Jahr gewesen, weil er sein echtes zweites Jahr mehr oder weniger verletzungsbedingt verpasst hatte.
Die Nummer wird langsam die mit Tatum, dass der immer noch erst 17 ist. Ja, nein. Irgendwann können wir uns das sparen. Kate ist sehr gut.
Es ging irgendwie Entwicklung. Also ging er so nicht so, er konnte noch nicht so gut, sondern er hat seine zweite volle Saison gespielt letztes Jahr so. Also ohne jetzt, und deswegen ist es so krass, was er jetzt macht. Weil, Spoiler, er ist nicht mein Most Improved Player.
Sehr gut, bin stolz auf dich.
Stark, oder? Nein, aber es war halt so, das Team war in seiner Entwicklung einfach noch nicht so weit. Also man hat und dann eben hat auch, wie du gesagt hast, man hat's auch den allen Spielern, allen Ballhändlern maximal schwer gemacht, indem halt kein Spacing, kein Shooting da war. Das haben sie adressiert. Und dass sie aber trotzdem jetzt halt eine der besten Defenses der Liga sind über einen sehr, sehr langen Zeitraum, sie hatten sie haben gewisse Mittel, wobei wir auch sagen, Jalen Duren ist kein perfekter Defensivcenter, macht was Rim Protection angeht, nicht immer einen sehr, sehr guten Job. Sie haben außer Thompson, also ich glaube, eine der beiden Thompson-Zwillinge zu haben, ist tendenziell nicht so schlecht, wenn du gut verteidigen willst.
Das absolut.
Ist mittlerweile, glaube ich, ist mittlerweile klar. Sie verteidigen halt als Team sehr, sehr gut und sehr, sehr druckvoll. Und das ist irgendwie ein Verdienst und das ist halt die Basis des Ganzen. Und für mich ist dann trotzdem ein junges Team so zu formen, dass es dann auf einmal fix in die Playoffs kommt, nachdem es letztes Jahr einen Negativrekord eingestellt hat, was Niederlagen in Folge angeht, ist für mich halt schon trotzdem, also trotz allem, was du sagst, ein riesen Turnaround. Wobei Tyronn Lue, muss ich sagen, kommt auch schon so ein bisschen wie Kai aus der geschissenen Kiste, um Thomas Gaber mal wieder zu zitieren.
Shoutout.
Ja,
absolut. Ja, ich fand halt, also ich habe die Clippers schon vom Kopf her echt abgeschrieben vor der Saison. Dachte,
ja,
gut, vielleicht spielen die ums Play-In mit und so, aber ich sehe da offensiv eigentlich echt relativ wenige Möglichkeiten. Klar, die haben ein paar gute Verteidiger, aber dass die in der Conference sich dann irgendwie behaupten, das fällt mir irgendwie schwer zu glauben. Und das, die haben die ganze Zeit gesagt, doch, das kriegen wir hin. Tyronn Lue hat ja auch gesagt, nee, Leute, wir erreichen die Playoffs, schaut mal zu. Und dann hat's halt auch einfach geklappt. Und das, obwohl sie über sehr weite Zeiträume wieder ohne ihren besten Spieler auskommen mussten, obwohl ihre Offense jetzt auch über weite Strecken nicht toll war. Aber die Defense war dann halt so gut und es hat vorne irgendwie gereicht und sie haben das irgendwie geschafft, sich über Wasser zu halten, bis Kawhi dann kam. Seitdem Kawhi da ist, ist es eins der besten Teams der Liga und auch potenziell ein echt gefährliches Playoff-Team.
Mhm.
Und ich finde, das ist schon einfach etwas, was mich schon sehr beeindruckt hat. Wie gesagt, deswegen hatte ich auch überlegt, ob ich ihn halt direkt nach ganz oben setze. Und dann habe ich am Wochenende Houston gegen Golden State gesehen, wie Steph Curry, dem zuvor die gesamte Woche über Flammen aus dem Hintern geschossen hatten, einfach gar keinen Stich gesehen hat, vollkommen abgemeldet war. Und Jimmy Butler ganz genauso abgemeldet war, der irgendwie am Ende irgendwie 6-mal auf den Korb nur geworfen hat oder so und sich einfach komplett hat frustrieren lassen. Und ich finde bei den Rockets so krass, dass das ein Team ist, das aus meiner Sicht zumindest und ich glaube auch aus deiner, wir haben ja neulich das Ranking erst gemacht, keinen zertifizierten, auch nur Top 25 Spieler hat. Und damit sind die in der Conference Zweiter. Ja. Und absolut dominantes Defensivteam, was jetzt über die letzte Zeit auch offensiv irgendwie immer besser wird. Und natürlich sind die talentiert. Die haben auch Leute, die, denke ich mal, in ein, zwei Jahren in diese Top 25 Ränge auf jeden Fall reinkommen werden. Und Şengün ist zuletzt so gut unterwegs. Vielleicht dauert es bei ihm auch gar nicht so lange. Vielleicht hat er jetzt auch einen krassen Playoff-Run und dann sehe ich ihn anders. Aber bisher halt einfach noch nicht. Mhm. Und damit dann irgendwie vor allem so diese Disziplin zu haben, die haben. Und diese Toughness irgendwie, da kommt halt schon viel, glaube ich, vom Coach. Und deswegen ist das dann derjenige, den ich da hinstellen würde. Einfach weil, wie gesagt, das ist ein blutjunges Team. So Amen Thompson, der ist in seinem zweiten Jahr. Şengün ist auch erst in seiner Age 23-Season.
Kate.
Genau. Und naja, eigentlich ist es sogar vielleicht erst sein erstes Jahr. Weil letztes vielleicht. Jahr war irgendwas mit seiner Frisur falsch.
Ja,
ja. Naja, deswegen, ja, bei mir Udoka, Lou und Atkinson. Und ich bin aber, ja, Bigger Steph finde ich auch super. Und ich hatte erst statt Atkinson nur noch Dagnout da stehen, weil das die dominanteste Saison
ja
oder eine der dominantesten Saisons aller Zeiten ist und er auch über weite Strecken der Saison, das darf man ja auch nicht vergessen, nicht den kompletten Kader hatte. Die haben wochenlang ohne einen Big Man gespielt. Die absolut. Haben jetzt erst relativ spät damit anfangen können, mit ihren zwei Bigs das überhaupt mal auszutesten, wie das aussieht. Die haben in Caruso irgendwie eine der beiden wichtigen Verpflichtungen auch relativ oft nicht zur Verfügung gehabt und flügen halt komplett durch die Liga. Also den würde ich eigentlich auch gerne würdigen, aber der hat es auch nicht in die Top 3 geschafft, was irgendwie stinkt halt. Aber jetzt habe ich ihn zumindest erwähnt.
Es ist manchmal ist es so ein bisschen so ein langweiliges Race, was manchmal auch so ein bisschen beliebig wirkt. Aber dieses Jahr finde ich echt, hast du echt großflächig echt richtig gute Coaching-Leistungen, muss ich sagen. Und halt auch eben teils überraschende, teils einfach, wo du sagst, okay, wow.
Ich finde auch, dass Joey Mason super, super Job gemacht hat. Und auch Kollege Redick.
Ja, absolut. Ja. Und auch in den letzten Wochen natürlich nicht zu vergessen, Billy Donovan.
Vor allem den, ne? Ja.
Also ich meine, ne? 7-3 in den letzten 10 haben nicht so viele.
Ist das eigentlich, meinst du, das ist der Levine-ist-weg-Effekt?
Es ist, so ein bisschen ist es, glaube ich, schon so, es ist jetzt, also man spielt natürlich schon anders. Es war letztes Jahr auch schon mal so ein bisschen das Ding. Also es ist, Levine hatte sich zwar hatte sich zwar eingegliedert in die ganze Geschichte, aber natürlich hat er trotzdem noch mehr Ballgravitation als jetzt andere. Und jetzt ist halt, es war schon so ein bisschen Kobe freilassen, Giddy freilassen, Buzelis mehr. Also es war, glaube ich, auch so ein bisschen okay, Buzelis statt Paddy Dubs. Also mit mehr Spielzeit, so weh mir das tut. Aber ich glaube, insgesamt einfach so ein bisschen das die jungen Bullen mal freilassen, nicht? Und dann.
Absolut.
Und ich glaube schon, es kann so ein bisschen kein, nicht, dass Levine das Team zurückgehalten hat, aber ich glaube, dass es die anderen jetzt so ein bisschen, dass sie etwas freier spielen und damit halt einfach mehr ihre Stärken ausspielen können. Gerade Giddy und Kobe, aber.
Und wer bekommt den Monty Williams Award? Für nicht so gutes Coaching.
Für nicht ganz so gutes Coaching.
Schwer, ne? Vor allem, weil sie teilweise auch schon entlassen wurden. Aber ich weiß auch nicht, ob Budenholzer für die Scheißstimmung bei den Phoenix Suns verantwortlich ist.
Ich glaube, da sind einige verantwortlich für die Scheißstimmung. Aber ich glaube, Budenholzer
hat jetzt auch nicht. Die werden von Leuten da trotzdem in All-NBA-Teams gepackt, weil ISO-Scoring ist voll gut.
Ja, nicht von mir.
Ja, gut.
Auch dazu schon mal. Das kann ich auch schon mal.
Spoiler.
Aber Budenholzer trotzdem irgendwie. Das ist auch ein bisschen gemein. Also die Suns sind, glaube ich, grundsätzlich dysfunktional. Deswegen ist es auch ein sehr, sehr undankbarer Job gewesen. Undankbarer wahrscheinlich, als er sich's ausgemalt hat. Gleichzeitig, ja, er hat Booker am Anfang ein bisschen komisch eingesetzt. Hat ihm da so ein bisschen was genommen. Vielleicht gab er auch Meldungen, sodass dass das nicht irgendwie nicht so zu 100% passt. Ich meine, alle anderen, ich meine, keine Ahnung, wir brauchen jetzt nicht mit Kief anfangen oder, weißt du?
Nee, aber
also Hardy oder.
Nee, absolut nicht. Der hat ja einfach nur Mandate umgesetzt. Ja. bei den Suns finde ich es halt einfach nur echt schockierend, dass die eine schlechtere Offense haben als letztes Jahr, weil Budenholzer da eigentlich schon jemand ist, bei dem ich dachte, ja. Der etabliert da ein, zwei Kernprinzipien und dann läuft es.
Das dachte er auch.
Ja. Du, wir machen das hier anders. Hier.
Ja, schon.
Wir haben Kevin und Devin das sagen. Wir machen weiter.
Eigenen Prinzipien. Ja. Nachdem wir noch ein paar Awards haben, lass mal weiterziehen.
Ja, yeah, sag ja.
Was können wir schnell abhaken? Können wir Executive. Rookie schnell abhaken? Executive, ja, okay, Executive. Presti?
Ich habe auch Presti da stehen.
Also, ja.
Man kann auch den Pelikan da hinstellen, aber letztendlich ist es ja auch so, wenn du über die Straße läufst und da auf einmal ein Koffer liegt, in dem 10 Millionen Euro drin sind,
dann nimmst du
bist sie. Du dann klug oder hast du einfach Glück gehabt? Ja.
Ich hab deswegen.
Wie war das bei dir letztes Mal? Warst du klug oder hast du Glück gehabt?
Ich war sehr klug.
Siehst du mal.
Ich habe es gesagt, Pelinkson habe ich an 3 genommen.
Pelinkson?
Ja.
Verstehe nicht.
Oder auch Harry Linker.
Ja, okay.
Schisse.
Ja, gut, dann hätte ich eher den Nicht-Presti hätte ich dem Harrison gegeben, aber ja.
Ja, genau. Aber für die Lakers auf jeden Fall, die bei den Personalunion, besser kannst du es nicht machen.
Ja.
Und ich habe Langdon tatsächlich noch mit aufgeschrieben.
Ja. Hätte ich auch noch überlegt. Ich hab Kobe Altman draufgepackt, der halt abgesehen von dem Hunter-Ding eigentlich ja nichts gemacht hat, aber das war halt genau richtig.
Aber guten Coach verpflichtet.
Ja, genau. Das hat er gemacht und halt ansonsten die Füße stillgehalten, wo irgendwie sehr viele Leute gesagt haben, das müsst ihr ändern. Hat's nicht gemacht, cool geblieben und hat jetzt über 60 Siege, den First Seed im Osten. Das erste Mal ohne LeBron in der Franchise-Geschichte.
Also
schon einiges richtig gemacht. Ja. Aber Presti ist eigentlich müsste man den Award für den Job, den er jetzt gerade mit diesem Team macht. Müsste man den Award einfach nach ihm benennen.
Eigentlich schon. Wie stehst du zu Leon Rose?
Nee, also ich fand es einfach nur voll überbezahlt, was sie gemacht haben. Okay. Und ich halte das trotzdem für ein gutes Team, aber sie haben agiert wie eins, was durch diese Deals dann eigentlich auch Meister werden sollte, weil jetzt nicht mehr so viel Spielraum da ist. Und ich glaube, dass eigentlich der Kader keinen Weg hat, so richtig, um Meister zu werden. Deswegen würde ich das nicht als super positiv sehen.
Okay.
Also als interessant und als Content Creator bin ich immer happy, wenn ich was zu bereden habe. Deswegen da haben die Knicks auf jeden Fall für gesorgt. Ja. Aber ich finde, es war ein bisschen viel auf eine Karte gesetzt.
Fair. Rookie, bleibt bei Castle. Wir haben ja vor kurzem.
Ja, ich hab Castle da immer noch stehen. Ich finde es. Es ist jetzt nicht gerade eine super überzeugende Rookie-of-the-Year-Saison insgesamt, aber Er bringt, finde ich, schon insgesamt ziemlich viel mit. Er hat jetzt auch, seitdem bei den Spurs die meisten Leute nicht mehr dabei sind, bekommt er auch noch mehr Usage, hat jetzt auch seit der All-Star-Pause fast 18 Punkte im Schnitt aufgelegt. Die Effizienz ist immer noch nicht toll, aber er ist schon, über die Saison hat er, finde ich, am meisten gezeigt, so aus dem Rookie-Jahrgang. Deswegen habe ich ihn, und dann habe ich den Rüsacher, der es in letzter Zeit vielleicht nochmal ein bisschen knapper gemacht hat.
Ja.
Und der Long-Term vielleicht auch der bessere Spieler wird. Ich bin mir da nicht so ganz sicher zwischen den beiden, einfach weil diese Wurfbaustelle bei Castle einfach schon sehr groß ist. Mhm. Und dann habe ich noch Ware jetzt auf 3 gesetzt.
Okay.
Du?
Ich habe auch Castle und Rüsacher, und dann habe ich den Homer-Tipp mit Buzelis. Nicht Tipp, Pick.
So, na gut.
Auf 3. Weil,
nicht der inspirierendste Jahrgang.
Nicht insgesamt. Der inspirierendste Jahrgang. Wer weiß, was in Zukunft passiert.
Hast du ein All-Rookie-Second-Team aufgestellt?
ich habe ein All-Rookie-Fifth-Team aufgestellt. Schaut an dieser Stelle noch an Jalen Wells und gute Besserung. Ich hab den Fall noch nicht gesehen. Aber ja, scheint er übel geendet zu sein. Oder scheint übel gewesen zu sein. Von daher hoffentlich schnelle Besserung. Und damit
Sixth Man.
Sixth Man?
Hätte ich gesagt.
Ja,
ist okay. Oder hattest du jetzt was Dringendes anderes?
Ich habe gar nichts Dringendes, ehrlich gesagt. Also das hat alles
Zeit. Du musst einfach nur auf die Toilette, deswegen guckst du so, ne?
Ja, genau, so leicht verkniffen. Ja. Ich sollte einfach nur schnell durch.
Okay.
Gut, da bin ich dann doch bei Peyton Pritchard gelandet.
Ich auch.
Weil so seine Effizienz ist schon krass. Also wenn du also gerade zum Vergleich mit anderen Point Guards, ist er halt einfach überall vorne dabei, und seine Effective Field Goal Percentage ist halt die beste. Und das für einen, der halt ballern soll, nicht irgendwie schnell zum Ring geht und halt oder einfache Abschlüsse hat, sondern
ja,
der auch gerne mal, also es ist ja keine einfache Wurfdiät, die er hat.
Nee, absolut nicht. Ich finde auch, dass gerade wenn man ihn jetzt so ein Beasley vergleicht, der ja auch also von der Bank kommt und Dreier draufrotzt wie kaum jemand sonst, also beide sind, was Dreier pro 100 Ballbesitzen angeht, in der Top 5 in der Liga.
Ja.
Vorne ist wenig überraschend Steph, aber dann kommen sie beide relativ okay. Schnell. Also nehmen beide über 14 Dreier pro 100 Ballbesitzen, was da einfach auch krass viel ist.
Ja.
Treffen beide über 41% davon, was auch einfach ziemlich krass ist. Und Beasley ist da sogar einen kleinen Ticken besser. Der Unterschied ist aber meiner Meinung nach, dass Pritchard ist auch ein richtig guter Zwei-Punkte-Scorer. Und mehr Ballhändler. Nur Beasley hat eine ziemlich klar definierte Rolle, finde ich. Also macht dann auch teilweise so Transition auf jeden Fall. Aber Pritchard hat sich halt voll gemacht. Und also manchmal ist das so fast ein bisschen Brunson-mäßig, wie er sich dann auch mal trotz seinem eher nicht wahnsinnig riesigen Körper dann auch so im Zweierbereich mal durchsetzt. Also der trifft diese Saison über 62% seiner Zweier. Und das würdest du jetzt nicht denken, wenn du ihn siehst. Und bereichert das Team halt einfach komplett. Also abgesehen von Tatum und White, ja auch mit die Konstante eigentlich bei den Celtics in dieser Saison. Und ich finde, also der macht insgesamt für die Offense einfach noch mal einen Ticken mehr.
Mhm.
Und er ist auch defensiv echt nicht schlecht. Also natürlich geben sie ein bisschen was zurück, aber er ist halt auch Backup von zwei Guards, die All-Defensive Guards eigentlich sind. Ja. Ne? Da natürlich gibst du da ein bisschen was ab. Und natürlich ist er auch eher klein, aber er kämpft da schon auch mit. Also insofern würde ich einfach sagen, ist er auch einfach ein bisschen besserer Spieler, trotz der tollen Saison, die Beasley hinlegt.
Und gleichzeitig ist er auch so ein bisschen Bait, weil also er ist, finde ich, auch ein deutlich besserer Verteidiger, als man denken würde, als, glaube ich, auch so ein bisschen sein Image ist. Und dadurch, keine Ahnung, verleitet er vielleicht auch den einen oder anderen, es dann mal zu versuchen im 1 gegen 1. Aber dann ist es am Ende doch nicht so leicht, wie sie sich gedacht haben. Und das kostet dann irgendwie Rhythmus für die Offense. Also ich finde auch, also was du gesagt hast, unterschreibe ich alles. Deswegen ist auch meine 1. Und dann 2 kommt bei mir dann Beasley. Ist auch so ein bisschen mehr, ja, halt, wurde ja auch schon ein paar Mal gesagt, so ein bisschen so Klay Thompson, so ein Blöcke-Rennen, ein Dreierball, wenn es geht, muss jetzt nicht wahnsinnig viel gedribbelt werden, natürlich noch ein bisschen athletischer als Klay jetzt, aber so, und das macht er halt extrem gut, also so als, gerade als Floor-Spacer reinzukommen, dann für Kate Raum schaffen, für Schröder auch Raum schaffen, für Thompson, für all die da sind, also da füllt er die Rolle schon sehr, sehr gut aus und tut sich damit natürlich auch einen großen Gefallen, weil er im Sommer einen neuen Vertrag irgendwo unterschreiben darf.
Ja. Ich habe Beasley und Ty Jerome auf dem Podium.
Ja, genau, bei
mir auch. Bin gar nicht sicher, wie ich es sortieren würde. Also so wie ich es aufgeschrieben habe, ist Jerome 2 und Beasley 3. Ich glaube, also auch weil Jerome halt noch ein bisschen mehr macht in der Offensive, also noch ein bisschen mehr dann auch so
Ballhandling-Pflichten
hat und so.
Reinkommt, du merkst es irgendwie so. Dass
genau. So gleichzeitig spielt er auch nicht mal ganz 20 Minuten. Also da ist Beasley von der Rolle her dann wahrscheinlich schon insgesamt ein bisschen wichtiger. Aber
ja.
Das das sind dann so die Leute. Naz Reid ist eigentlich auch wieder jemand, der in die Konversation gehört. Ich meine, der hat es letztes Jahr auch gewonnen.
Ja.
Ja, aber ja, jetzt die drei, weißt? Dann wäre Reid halt an 4, vielleicht.
Dann wäre Reid an 4 und Paddy Dubs an 5.
Nee.
Okay. Sicher?
Bei den besten Verträgen der Liga käme der vielleicht an 5. Kollege Paddy Dubs, hast du jetzt davon.
Ja, toll, danke. Most Improved.
Ja, damit tue ich mir auch schwer. Ich habe auf jeden Fall Ty Jerome da auch stehen auf dem Podium, weil der war ja nicht nur letzte Saison fast komplett raus, also das war wie mit Kate Cunningham damals, sondern er war auch bisher in seiner Karriere einfach
fast komplett raus.
Er hat oft gefehlt. Er hat, glaube ich, eine Saison mal für OKC gehabt, wo er auch irgendwie 11 Punkte im Schnitt gemacht hat, aber da war er, da hat er dann irgendwie 30 oder 33 Spiele oder sowas gemacht. Mhm. Und war nicht ansatzweise auf diesem Effizienzlevel und so diesem, ich komme rein und habe sofort mega Impact auf alles, was hier passiert. Ist einfach ein verdammt guter Offensivspieler. Das hat man in der Form von ihm halt wirklich noch nicht gesehen. Deswegen, klar, Verletzungen haben dabei auch eine Rolle gespielt. Jetzt war er mal gesund, aber ich finde schon, dass man da auch sagen kann, dass das da schon Leap gegeben hat. Er ist jetzt aber bei mir nicht an 1. Ich bin aber auch nicht hundertprozentig zufrieden mit meiner 1, aber ich habe da Dyson Daniels stehen.
Du? Ja, ich auch. Aber ganz kurz, müssen wir Sam Presti jetzt den Award doch wieder wegnehmen, weil Ty Jerome hat gehen lassen, weil er das Talent nicht erkannt hat.
Er hat auch Alperen Sengun gehen lassen. Ist okay, also ich meine...
Er macht nicht alles richtig, oder was? Wobei, vielleicht Sengun.
Sengun würde da jetzt gerade auch wahrscheinlich nicht ideal reinpassen.
Sengun würde nicht so gut reinpassen.
Das ist ein anderer Spielertyp. Ja. Ty Jerome halt vielleicht schon, aber gut. Das ist jetzt auch nicht so, dass sie im Backcourt keine Optionen hätten.
So ist
Offense, es Offense vielleicht wiederum von der Bank wäre vielleicht gar nicht so schlecht in den Minuten, wo Shea nicht spielt.
Ja. Aber da kann ja noch was kommen. Sie haben ja noch die eine oder andere Möglichkeit in den nächsten Jahren, da
nachzulegen. Auch Steph Curry trifft auch bloß 43% seiner Dreier. Ne? Und den feiern wir ja trotzdem.
Eben.
Man darf auch mal daneben werfen.
Ja.
Niemand erreicht 100%.
Niemand. Außer Jalen Williams im dritten Viertel gegen die Pacers vor kurzem.
Na gut. Wenn das jetzt für dich zählt.
So viel zum unnützen Wissen des Tages. Dyson Daniels. Weil höhere Usage und höhere Effizienz? Oder war ein brutaler Verteidiger gleichzeitig? Ja.
Genau. Also defensiv war er ja schon in New Orleans echt gut, wenn er spielen durfte, aber es war halt eine viel, viel kleinere Rolle. Das hat er sich jetzt beibehalten, hat die meisten Steals pro Spiel geholt seit den späten 80er Jahren. Da war das mal so, dass Leute irgendwie 3 Steals pro Spiel geholt haben, seitdem halt überhaupt nicht mehr. Aber vor allem hat er sich halt offensiv echt, würde ich sagen, verbessert. Er ist immer noch nicht ein richtig konstant guter Offensivspieler, meiner Meinung nach, aber der Sprung ist schon relativ groß, weil er sich mehr zutraut, dadurch anders verteidigt wird, weil er irgendwie anderen Respekt einfordert. Er scored über 8 Punkte mehr als in New Orleans und dabei ist er effizienter als in New Orleans, also deutlich effizienter. Insofern würde ich sagen, das ist jetzt nicht nur ein Fall von mehr Minuten und deswegen sehen die Zahlen ein bisschen anders aus, sondern er hat sich halt auch wirklich verbessert. Er ist auch immer noch super jung, das ist ja auch erst sein drittes Jahr. Insofern kann man auch in einer größeren Rolle mit einer Verbesserung rechnen und deswegen bin ich nicht hundertprozentig happy damit, ihn hier jetzt zu haben, aber es ist halt auch ein komischer Award. Man kann damit immer machen, was man will. Letztendlich.
Ja, das stimmt, das stimmt. Ich habe ihn aber aus den Gründen auch drin. Die Zahlen geben es gar nicht so krass her, aber ich finde trotzdem, was Leadership angeht, so in seinem dritten Jahr, jetzt Kate Cunningham. Nein, ich habe also einfach dieses Team, wie gesagt, letztes Jahr hat man sich absichtlich oder unabsichtlich maximal schwer gemacht, außenrum und auch Kate maximal schwer gemacht. Er hat das jetzt aber, finde ich, sehr, sehr eindrucksvoll genutzt und ist von einem, bei dem du dich schon gefragt hast, was wird seine Rolle in der Liga, wie gut kann er denn werden als einstiger Superstar, Star-Pick, wo du gesagt hast, okay, das ist eigentlich eine sichere Sache, zu einem jetzt All-Star-Fringe- All-NBA-Team-Kandidaten natürlich auch, weil diverse Leute nicht dürfen, weil zu viel verletzt gewesen sind. Und weil er eine Offense schultert, weil er eine Offense anführt, weil er seine Teamkollegen deutlich besser macht, weil er das offensiv das komplette Paket zeigt. Und ja, die Effizienzwerte sind ähnlich wie letztes Jahr. Also die Zahlen sind jetzt auch nicht so wahnsinnig. Es ist jetzt nicht so, dass du jetzt im Boxscore guckst und dir sagst, krass. Aber, und das lässt sich jetzt natürlich nicht beweisen, das ist auch meine Meinung, ich sehe halt jetzt einfach einen Spieler, der mit einem ganz anderen Selbstverständnis vorangeht und damit halt ein Team schultert und ein Team mit in die Playoffs geführt hat. Natürlich in Kombination mit Coach, in Kombination mit dem Shooting drumherum, in Kombination mit der Defense. Aber das ist für mich eher so eine, vielleicht ist es auch eine gefühlte Verbesserung, kann natürlich auch sein, aber so nehme ich ihn auf jeden Fall wahr und den Sprung finde ich dann schon erwähnenswert in dem Kontext und dann halt auch, deswegen, das bringt ihn für mich an die 2.
Ein Honorable Mention wäre für mich wahrscheinlich auch gewesen. Aber für mich ist halt echt, Detroit ist das Most Improved Team.
Also klar, sie haben jetzt auch ohne ihn, haben sie sich ganz gut über Wasser gehalten, muss man auch sagen, als er jetzt ausgefallen war mit seiner Wahl. Aber es war schon auch viel eher, der den Floor sozusagen vorgegeben hat.
Ja, in meinen Augen. Wie gesagt, ich finde auch, er hat sich verbessert. Ich finde, er hat nicht einen super drastischen Sprung gemacht, aber er hat sich auf jeden Fall verbessert. Deswegen passt es auch für mich. Ich habe noch Christian Brown mit auf dem Podium, weil, wenn man sich das mal anguckt, Punkte eigentlich mehr als verdoppelt, in nicht mehr als doppelt so hoher Spielzeit. Was ich halt krass finde, der hat letzte Saison schon, sag ich mal, solide 46% aus dem Feld getroffen, jetzt 58%. Natürlich sind da auch irgendwie relativ viele Druckkorbleger dabei. Ist ja auch eine ziemliche Transition-Waffe
schön,
und so.
Druckkorbleger.
Absolut.
Immer wieder.
Trifft aber auch interessante 40% seiner Dreier bei nicht so vielen Versuchen. Aber der hat für mich schon auch einen ziemlich, ziemlich gut nachweisbaren Leap gemacht. Ist aber auch erst ein Drittjahresprofi.
Ja.
Wie Cade, ne?
Ja, genau.
Nur war Cade halt ein Nummer-1-Pick, der schon einen Maximalvertrag hat. Aber deswegen ist er bei mir dann bei anderen Awards wahrscheinlich. Nenne ich den vielleicht.
Ja. Wer war dein Dritter? Sorry,
ich hatte Daniels, Jerome und Brown.
Ah, Jerome, okay. Ich würde Austin Reeves noch in die Verlosung werfen.
Der gehört auch mit rein.
Also, weil auch das ist auch nochmal so ein, also spielt ein bisschen mehr Minuten, aber scoret schon deutlich mehr und ist halt, also klar, wenn du LeBron und Luke an deiner Seite hast, dann ergeben sich Räume. Aber er nutzt es halt schon sehr gut und er ist auch nicht drauf angewiesen, weil es schon auch, also es passieren schon immer sehr, sehr gute Dinge, wenn er einen Ball hat. Es ist schon.
Er hat auch über 40 gescored, wenn die beiden nicht dabei waren.
Genau.
Also,
genau.
Das ist und nicht alles von denen abhängig.
Er ist schon eine sehr luxuriöse dritte Option. Also er ist eigentlich überqualifiziert mittlerweile als dritte Option und hat seine Usage ist hochgegangen, seine Effizienz aber nur minimal runter und er ist da halt immer noch sehr, sehr weit vorne mit dabei.
Man darf bei ihm auch nicht vergessen, dass der Anfang der Saison gar nicht so gut war und dann ist er ja eine Zeit lang ausgefallen und seitdem ist eigentlich dieser Leap da.
Genau.
Also wenn das quasi die ganze Saison gewesen wäre, dann hätte man ihn auch ohne Probleme auf die 1 packen können, würde ich sagen, weil dieser Leap während der Saison, der ist schon ziemlich groß auf jeden Fall.
Absolut.
Dann ja, also ganz ehrlich, vielleicht bin ich mit Reeves auch zufriedener hier auf der Liste als mit Jerome und packt ihn dann einfach dahin, weißt du? Hast mich überzeugt.
Geil. Kommt auch nicht so oft vor.
Hast du einen Clutch-Player?
Ah, den habe ich schon wieder vergessen. Clutch-Player vergesse ich immer. Warte mal, lass mal kurz gucken.
Ich kann es dir sagen, wer es ist.
Ja, du schmeißt du mir Statistiken um die Ohren?
Ja, ich hab mir ein paar aufgeschrieben, weil ich es lustig fand. Eventuell veröffentliche ich diese Woche auch noch einen Awards-Text und weiß dann. Macht ja Sinn, wenn man die Sachen auch einmal aufgeschrieben hat. Ich dachte mir, wir tun jetzt einfach mal so, als würde dieser Award eine Rolle spielen. Und deswegen erwähnen wir ihn. Der Clutch-Player ist Darius Garland.
Gut, weil, trifft auch gerne auch mal von der Mittellinie, ne? Wenn es darum geht, Spiele zu gewinnen noch.
Zumindest als ich gestern nachgeguckt hatte, hatte er in The Clutch die 8 meisten Punkte diese Saison erzielt, hat dabei Quoten von 53% aus dem Feld, 45% von der Dreierlinie und 87% von der Freiwurflinie aufgelegt. 19 Assists bei nur 4 Ballverlusten verteilt. Das beste Plus-Minus mit plus 81 in seiner Klatsch-Spielzeit und die beste Klatsch-Bilanz mit 24-9. Die meisten Punkte hat Anthony Edwards erzielt, aber ne, ist für mich trotzdem Garland. Mhm. Auf dem Podium Jokic und Brunson. Und das war der Klatsch-Player.
Das war der Klatsch-Player für euch. Präsentiert von...
Ne? Von Klatschen.
Von den Klatschpappen.
Eben.
Defensive Player of the Year. Das fehlt uns noch, ne?
Das fehlt uns noch. So wie dann alle möglichen Teams. Wie gesagt, ja, klar, ich will dein All-Rookie-Second-Team. Nein. Das ist okay. Müssen wir nicht machen.
Ich habe Evan Mobley als Defensive Player of the Year, nachdem Wemby leider raus ist.
Ja, übrigens, beim MIP habe ich ganz vergessen. Eigentlich wäre mein Pick Norman Powell gewesen, aber der hat halt einfach nicht genug Spiele jetzt am Ende gemacht.
Ja, ja.
Aber der Leap im Alter von 31, den finde ich halt interessanter. Das gibt mir Hoffnung, dass ich auch noch einen Leap vor mir habe.
Ja, stimmt.
Leider nein. Ja, Mobley macht den Case.
Cleveland hat die 8 beste Defense, ist jetzt natürlich nicht komplett, schwebt nicht komplett über den Dingen, aber die Problematik in Cleveland bleibt ja, dass du diese beiden kleinen Guards hast, die zwar gerade in Person von Mitchell schon relativ hart verteidigen, aber Mobley und du hast mit Allen hast du zwar einen guten Rim Protector, aber Mobley ist schon so ein bisschen die Defense. Also er macht halt, oder was heißt ein bisschen, Mobley ist halt diese Defense. Dadurch, dass er unterschiedliche Coverage spielen kann, dadurch, dass er sehr, sehr gut rotieren kann, aushelfen kann, dass er switchen kann, dass er schnell über alles, dass er viel Räume abdeckt und das ermöglicht vieles, was Cleveland da hinten macht. Und es ist für mich auch so ein bisschen so ein Ding, ich weiß nicht, wie viele Awards in den nächsten, wie viele Defensive Player of the Year Awards die nächsten Jahre noch up for grabs sind, wenn Wemby spielt. Und Davis darf ja auch nicht dieses Jahr, weil auch zu wenig Spiele gemacht.
Er war auch nicht gut genug.
Nee, der war auch nicht gut genug. Nee, aber das wäre auch einer, dem ich einen Award geben würde. Aber Mobley ist für mich auch so einer, der von Award gewinnen sollte, weil er es halt einfach über einen sehr, sehr langen Zeitraum auf einem sehr, sehr hohen Niveau verteidigt. Gleichzeitig, also zum Beispiel Draymond nimmt sich ja gerne mal eine Auszeit. In der Saison nicht, also er ist bei mir auch drauf, ne? Also so ist nichts gegen Draymond. Nicht, dass ich einen Ellbogen ins Gesicht kriege. Irgendwo aus dem Nichts. Aber Mobley spielt das halt mehr oder weniger konstant über eine komplette Saison. Mobley hat zum Beispiel auch nicht die Foul-Problematik, die Jaren Jackson immer wieder hat. Und ist halt er ermöglicht defensiv sehr, sehr viel und ermöglicht damit insgesamt sehr, sehr viel, was Cleveland als Team macht. Und deshalb, also für mich ist er deshalb, nehme ich ihn deshalb als Defensive Player of the Year.
Ja, für mich war es brutal knapp zwischen Draymond und Mobley. Ich bin am Ende tatsächlich bei Draymond gelandet, weil ich irgendwie, also habe jetzt auch schon ein paar Awards-Folgen und so in anderen Podcasts und so gehört und irgendwie, da wird gerne so darüber geredet, Draymond war jetzt über die letzten Wochen richtig gut, der war jetzt aber nicht über die Saison richtig gut, der labert einfach nur mega viel und sagt selber die ganze Zeit, er muss es werden, das ist der Grund, warum ihn da jetzt Leute haben. Und also das mit dem Labern, okay, mag stimmen, der Rest aber, das lässt sich eigentlich nicht so bestätigen, also wenn man sich das mal so ein bisschen anguckt. Also selbst wenn man sagt, er ist, oder also die Team-Defense der Warriors ist sicherlich besser geworden über die letzte Zeit, weil sie halt auch noch einen richtig guten wieder damit reinbekommen haben, der da auch hilft. Aber Draymonds Leistungen sind defensiv, also wenn man sich halt mal so zum Beispiel diese ganzen Nerd-Stats anguckt, ne, und das war vor ein paar Monaten, oder ich glaube vor 2 Monaten haben wir auch mal so ein Depoy-Check-In gemacht, weil halt Wemby ausgefallen ist und wir dachten, wer wird es denn jetzt? Da war das auch schon so. Also es ist jetzt nicht so, dass das nur über die letzte Zeit gekommen ist, aber bei Estimated Plus Minus zum Beispiel oder bei X-Rap'em von Jerry Engelmann ist er unter qualifizierten Spielern Platz 1. Bei Darko und LeBron, auch absolute legendäre Stats, ist er auf Platz 2 unter qualifizierten. Da ist, glaube ich, nur Rudy Gobert vor ihm. Aber das ist halt über die ganze Saison. Das ist nicht jetzt gerade oder eine Momentaufnahme oder so. Und auch wenn man, also Cleveland hat die 8 beste Defense der NBA, Golden State die 7 beste, das ist fast identisch. Gestern, als ich geguckt habe, war das Defensiv-Rating der Cavs mit Mobley auf dem Court 111. Rate mal, was das Defensiv-Rating der Warriors war, wenn Draymond auf dem Feld war.
104.
Nee, 111, exakt das Gleiche.
Okay.
Deswegen, wie gesagt, ich habe mir auch schwer getan mit der Entscheidung. und ich glaube, dass Mobley in einigen Sachen besser ist. Also einfach ist er jünger, größer, athletischer. Dadurch, glaube ich, auch am Ring noch etwas einschüchternder. Wobei, einschüchternder weiß ich gar nicht. Weil ich glaube, was Draymond halt auf seiner Seite hat, ist, dass er mit seiner Erfahrung, auch mit seiner Spielintelligenz noch ein bisschen häufiger in der Lage ist, Plays einfach kaputt zu machen im Voraus und die gar nicht erst entstehen zu lassen. Er ist auch wegen seinen langen Armen ein ziemlich guter Deflektor so in Korbnähe. Und ich glaube, also vielleicht auch, weil er halt verrückt ist, was Mobley nicht ist, ist der Einschüchterungsfaktor vielleicht auch noch ein bisschen ein anderer. Weißt du, so dieser Rodman-Aspekt, dass man weiß, der im Zweifel tickt er halt auch aus. Du
hast ja keinen Ellbogen abbekommen.
Genau.
So, ja.
Und wie gesagt, ich tue mir sehr schwer damit. Ich glaube aber, also auch wo du es angesprochen hast mit den Awards und dass jemand wie Mobley den mal bekommen sollte, stimme ich dir komplett zu. Also ich habe ihn auch schon mal an eins gehabt vor 2 Jahren. Da ist er, glaube ich, dann Zweiter geworden. Und er gehört auf jeden Fall mit in diese Verlosung. Und ich hätte ihn jetzt an 2, weil Draymond ist mit der beste Verteidiger, den ich je gesehen habe. Und er hat es bisher nur einmal gewonnen. Eigentlich wäre das schon auch okay, wenn der einen zweiten gewinnt. Und ich finde, dass die Saison das rechtfertigt. Und wie gesagt, die Zahlen rechtfertigen das eigentlich auch. Dass Leute von ihm genervt sind, kann ich verstehen, weil bin ich auch oft. Aber ich finde, das, was er Spiel für Spiel defensiv abreißt, ist halt einfach nur unfassbar krass. Und ich weiß nicht, ob sein defensives Umfeld bei den Warriors in irgendeiner Form besser ist als das von Mobley bei den Cavs, einfach weil Mobley ja schon noch einen absolut elitären Ringbeschützer neben sich hat. Und ich weiß, die Cavs-Defense funktioniert auch super, wenn Mobley der alleinige Big ist. Aber trotzdem ist das ja für einen relativ großen Teil der Minuten schon auch nicht ganz unwichtig oder ein ziemlich großer Benefit, noch so jemanden neben sich zu haben. Und Green muss ja auch über die Saison sehr regelmäßig kleine Guards beschützen. Curry, klar, ist, ich weiß, dass der defensiv arbeitet und ich finde den auch nicht schlecht defensiv, aber natürlich ist das, und dann hast du noch Buddy Hield da rumlaufen, ist jetzt nicht so, dass die Warriors das allerbeste defensive Ökosystem der Welt hätten, während Mobley alles alleine machen muss.
Nein, das stimmt. Wobei du natürlich, also du hast noch Podziemski dabei, der jetzt nicht groß ist, aber der defensiv jetzt durchaus mindestens solid ist. Und du hast halt, Draymond hat jetzt vielleicht nicht den großen Ringbeschützer neben sich, er hat dafür halt einen unfassbar guten Wing.
Jetzt dazu. Ja.
Also mit Butler. Und Wiggins war trotzdem ein guter Wing-Verteidiger. Da würde ich jetzt auch, also auch von der Größe her, von der Athletik jetzt auch noch, bei Strews hast du halt das Problem, so dass er jetzt halt nicht diese Länge mitbringt. Und jetzt hast du zwar Hunter mit drin, aber
also ich würde es auch nicht Dean Wade ist sehr unterschätzt als Verteidiger.
Stimmt, Dean Wade ist der beste Verteidiger der Welt. Vielleicht muss Dean Wade eigentlich hier rein.
Der fällt halt leider zu oft aus, aber der das ist schon eigentlich, also würde man auch nicht denken, vielleicht ist es der Pritchard oder Sam Hauser-Effekt.
Ja.
Aber der ist halt schon auch echt gut als Verteidiger.
Ja, das stimmt.
Also mit dem funktioniert es schon auch ganz gut.
Ja. Nein, das stimmt.
Aber wie gesagt, also auch hier, ich will Mobley auch überhaupt nicht trashen, weil ich finde, bis vor kurzem stand er bei mir auch noch an 1.
Ja. Was ist denn, ganz kurz aber noch, die defensiven, du hast jetzt die defensiven Metriken. Also stehst du mittlerweile zu diesen defensiven Metriken? Also wie viel Aussagekraft haben sie für dich?
Also ich gucke sie mir schon immer an. Ich will mich aber auch nicht komplett davon leiten lassen. Also A, weil ich nicht mathematisch in der Lage dazu bin, diese Formeln, wie das alles dann aufgebaut ist, komplett nachzuvollziehen. Das übersteigt mein Wissen. Gleichzeitig glaube ich auch, dass Defense sich sowieso nicht hundertprozentig mit Zahlen einfach messen lässt, sondern dass halt viel auch Eye-Test sein muss, dass auch solche Sachen wie Reputation damit reingehen. Das ist ja, also auch, es gab da ja auch immer mal so Beispiele, dass zum Beispiel LeBron über Phasen, wo er eigentlich in der Regular Season Defense sich schon mehr oder weniger einfach Körner aufgespart hat und sich kaum noch bewegt hat, dass Leute in seiner Nähe trotzdem einfach schlecht geworfen haben, weil sie wussten, der ist halt groß und athletisch, vielleicht springt er hoch und dann sehe ich blöd aus, weil der mich blockt. Und das halt so ein Faktor immer noch da war. Und das ist halt, ich weiß nicht, wie gut das dann zu berechnen ist. Ich hätte dann in der Phase trotzdem nicht gesagt, LeBron, krasser Verteidiger. Weißt, also häufig ist er aber auch bei so
Verteidiger.
Wie bitte?
Seine Aura ist der eigentliche Verteidiger, nicht er selbst.
Genau. Ja. Oder das, also zum Beispiel bei Defensive Windshares, Jokic führt das eigentlich fast immer an. Deswegen würde ich dir trotzdem nie sagen, Jokic ist für mich der beste Verteidiger der Liga. Weil, also da ist es dann, da denke ich schon, das ist ein bisschen fishy für mich.
Ja.
Wenn wiederum bei allen letztendlich draufsteht, Draymond ist halt mindestens Top 3 und vor ihm sind dann nur, weil nicht qualifiziert, aber sie stehen da trotzdem, sind Alex Caruso und Victor Wembanyama, dann denke ich schon, das sind halt schon recht gute Verteidiger. Also das passt irgendwie mit meinem Bild überein. Und übrigens, Mobley ist da überall auch, ich glaube, bei allen 4 auch Top 10 oder Top 15 oder so gewesen. Es ist nicht so, dass er da jetzt dann irgendwie weit von entfernt wäre. Hat da schon auch einen Case. Aber wenn da ein Spieler überall so weit vorne auftaucht, dann lässt mich das zumindest noch mal drüber nachdenken. Ist da vielleicht irgendwas, was ich jetzt nicht immer sehe? Gleichzeitig, wie gesagt, bei Draymond sieht man es, finde ich, halt auch. Auch über einen sehr langen Zeitraum schon, dass der halt einfach gegnerische Offensiven mehr beeinflussen und kaputt machen kann als so ziemlich jeder andere.
Was bei ihm halt auch ist, also er hat halt auch so, er hat auch ein sehr gutes Gespür für den Moment dann.
Genau.
Also wenn du dann, also spielst auch vor kurzem gegen die Lakers, da hat er am Ende halt auch noch einfach 3-4 Plays drin gehabt, die halt einfach die Lakers Offense kaputt gemacht haben, die das Spiel dann halt mitgekippt haben mit dem, was Curry und Butler vorne veranstaltet haben. Und damit das, was er tut, er müsste gar nicht so drüber reden. Das würde auch so auffallen, sagen wir es mal so. Ja. Und das, also ich meine, das ist vielleicht ein bisschen anders als bei Mobley, aber ich finde, also ich bin bei dir, sind beide sehr nah beieinander. Vielleicht auch aufgrund zu seiner Athletik tendiere ich leicht zu Mobley, aber Draymond hat aufgrund seines Resümees, aber nicht Resümees, seiner Verdienste oder dessen, was er schon gemacht hat, aber auch aufgrund dessen, was er dieses Jahr macht, auf jeden Fall einen mindestens oder einen ähnlich guten Case. Wie vervollständigst du? Wer ist an 3 bei dir?
Ich habe Amen Thompson draufgepackt. Also bis vor kurzem hatte ich da noch Jaren Jackson stehen und die Grizzlies sind aber halt, haben jetzt nicht unbedingt ihre beste Phase hinter sich und nee. Das liegt jetzt nicht alles an ihm, aber du hast es eben schon einmal angesprochen im Vergleich mit Mobley, dass er halt diese Tendenz leider noch immer hat mit den Foul-Problemen und dadurch dann halt einfach manchmal ein bisschen weniger helfen kann, als das nötig wäre. Und ja, deswegen, also ich habe ihn trotzdem im All-Defensive-First-Team, aber ich habe den Platz an Thompson gegeben, weil nicht zuletzt, weil ich dieses Warriors-Rockets-Spiel gesehen habe, wo er einfach Steph Curry rausgenommen hat, wie das fast noch nie jemand hinbekommen hat.
Ja.
Und dabei gleichzeitig dann aber auch noch als sekundärer Ringbeschützer aufgetaucht ist und krasse Help-Plays gemacht hat, was er schon die ganze Saison über macht. Und ich weiß nicht, bei Thompson ist jetzt auch nicht allein verantwortlich für diese Defense. Also auch Dylan Brooks ist jemand, über den ich nachgedacht habe, so in Sachen All-Defensive-Team zumindest. Aber ich finde halt diese Kombination aus purer Terror am Ball eigentlich und dann aber auch noch so ein krasser Athlet, dass er am Korb so viel verhindern kann, das macht ihn schon zu einem echt heftigen Verteidiger. Also der ist auch bei weitem noch nicht an seinem Peak, glaube ich. Könnte aber über die nächsten Jahre dann auch zusammen mit Mobley dann immer mal sich mit Wemby anlegen, wenn es um
die Boy geht. Ausmachen soll.
Ja, ich meine, Wemby, da wird auch irgendwann Voter Fatigue sein. Also ich gehe schon stark davon aus, dass Mobley den auch mal gewinnt.
Ja.
Wahrscheinlich gewinnt er ihn diesmal übrigens. Ne? Also das wäre ja auch für mich vollkommen okay.
Thompson ist ein bisschen wie der Roadrunner, ne? So, gerade war er noch da und dann denkst du, jetzt renne ich dahin. So, Wile E. Coyote denkt dann, jetzt renne ich halt dahin. Und dann ist er hier schon. Ja. Und dann ist er schon am Ring. Schade. Ja. Nee, habe ich auch an 3, Thompson. Dann lass uns mal noch, ja, All-NBA-Teams brauchen wir natürlich noch.
Ja, und All-Defensive-Teams.
Ja, natürlich.
Das würde wäre jetzt die logische
Überleitung. Wir können natürlich die Überleitung machen, genau. Also All-Defensive-Team haben wir dann Mobley, Draymond, Thompson, klar.
Mhm. War Thompson bei dir auch die 3?
Ich habe Dyson Daniels noch mit drin. Und dann habe ich noch die Dorchard Chamber mit reingenommen, weil ich irgendwie...
Ah, Jackson hat es bei dir gar nicht ins First Team geschafft.
Jetzt mal mit dem Second dann, aber ich wollte einen der besten Defense der Liga, auch wenn sie natürlich sehr über das Team kommt, aber einen wollte ich da schon drin haben und ich finde dort, was dort mit dir anstellen kann, ist schon auch sehr, sehr gemein individuell einfach.
Das stimmt.
Und er macht das auch regelmäßig und deshalb packe ich ihn da rein.
Ja, ich hab dort und Daniels beide im Second Team. Also gehören beide auch rein. Bei dort war ich mir nicht ganz sicher, weil ich mir irgendwie auch denke, aber also er gibt da schon mit den Ton an, aber ich weiß nicht, der wieviel beste Verteidiger er für mich jetzt wirklich ist in OKC. Aber ich habe auch, also
Caruso ist halt raus quasi. Also
Caruso und Hartenstein und Chet sind alle 3 raus. Ja. Und alle 3 finde ich für die Team Defense. Wobei, ja, bei Caruso, weil er weniger Minuten spielt, kann man drüber streiten. Aber die beiden Bigs finde ich für die Team-Defense wichtiger, eigentlich. Aber egal. Ja,
aber sind sie auch zum Besten, aber für die Team-Defense, also aufgrund ihrer Position, aber sind sie ja auch die individuell besseren Verteidiger. Das ist natürlich dann...
Halte ich schon für möglich, ja. Also, weil ich finde, dort ist super am Point of Attack. Aber, ja. Weiß nicht, es gibt auch Matchups, die nicht ideal sind und Team-Defense und so gehört ja auch dazu. Und ich denke mir halt... Es gibt halt auf seiner Position halt auch allein in seinem Team schon einige, die das auch sehr, sehr gut machen und die dann vielleicht noch ein bisschen bessere so Teamverteidiger sind. Also Caruso, Wallace kommt da vielleicht irgendwann hin, ist er jetzt gerade vielleicht noch nicht. Aber auch J-Dub wegen der Vielseitigkeit. Weil bei Dort hat halt eine Sache, in der er überragt ist.
J-Dub kannst, ja. J-Dub gebe ich dir. Mein gut, Caruso, aber Caruso ist natürlich auch so, eigentlich so ein bisschen die Benchmark der letzten Jahre, wenn es um Guard-Flügelverteidiger geht.
Ja.
Also wenn er mehr.
Er und True Holiday,
ne? Ja, genau.
Also das sind eigentlich immer die zwei Namen, über die man da geredet hat.
Also wenn er mehr spielen würde, dann wäre, oder gespielt hätte, letztes Jahr hat er ja genug gespielt. Wenn er dieses Jahr mehr gespielt hätte, wäre er da auch drin. Also das.
Würde ich auch sagen. Ja. Wobei aber dann sind nicht mal also man muss ja auch noch immer also genug Spiele dann auch haben, wo man dann auch die 20-Minuten-Grenze überschritten hat. Und das wäre für Caruso schwer. Das ist übrigens auch der Grund, warum Chris Dunn nicht drauf ist, den ich sonst auf jeden Fall drin hätte und vielleicht sogar im First Team hätte, weil ich den am Point of Attack auch so dermaßen ekelhaft finde. Das ist schon richtig krass. Also macht bei den Clippers echt einen sehr großen Unterschied. Aber ich mache noch mal kurz mein First Team, genau, weil da noch zwei Namen sind, die wir noch nicht hatten. Also Jaren, beziehungsweise den hatten wir ja schon, aber den habe ich da stehen. Und auch Rüdiger Gebert.
Rüdiger Gebert gehört natürlich auf jeden Fall, also grundsätzlich dazu, ne?
Ja, weil, also er ist vielleicht nur 90% so gut wie letzte Saison. Aber da war er auch, also er und Wemby waren ganz klar 1 und 2 beim Defensive Player of the Year-Rennen. Also haben sich da weit abgehoben von allen anderen. Und er ist halt immer noch gut. So die Messlatte für eine gute defensive Gobert-Saison liegt halt einfach extrem hoch. Aber ich finde es schon interessant, dass er halt bei dieser ganzen Konversation eigentlich gar keine Rolle spielt, weil Minnesota schon wieder eigentlich eine sehr, sehr gute Team-Defense hat. Mhm. Nicht so krass wie letztes Jahr, aber schon immer noch sehr gut. Und die nicht ansatzweise so gut ist, wenn er nicht auf dem Feld steht und so. Diese Rim-Protection-Geschichten, das ist immer noch da, selbst wenn weniger Blocks verzeichnet werden als im Vorjahr. Aber er ist halt immer noch brutal, deswegen, also im First Team habe ich ihn dann schon, weil ich auch einfach glaube, und das ist halt so ein bisschen das Unfaire auch an den Defensive Awards, seitdem es positionslos ist. Ich glaube, er als Center kann halt einfach einen größeren Einfluss nehmen auf ein Spielgeschehen, als es ein Dort kann, den ich deswegen dann auf nur im Second Team habe, zum Beispiel. Oder auch ein Daniels, der ist bei mir auch nur im Second Team.
Ich finde, so dieses, also ja, klar kann der Center mehr, trotzdem gucke ich dann schon ganz, also nicht, dass Gobert jetzt individuell kein guter Verteidiger wäre, aber also ich versuche das dann irgendwie noch, also irgendwie eine Balance zwischen, er kann der defensive Anker sein, kann eine Team-Defense irgendwie, kann eine Team-Defense maximal beeinflussen und er ist, was macht er individuell die ganze Zeit als Verteidiger? Also es ist natürlich, das ist irgendwie ein sehr, sehr schmaler Grat, weil es geht fließend ineinander über, aber klar, die körperlichen Voraussetzungen sind das eine und jetzt zum Beispiel Daniels, also was er am Point of Attack verteidigt, am Ball verteidigt, damit bringt er schon ziemlich viel durcheinander und ist individuell einfach sehr, sehr gut und vielleicht individuell damit als Verteidiger besser als der Rudy Gobert 2025, aber Rudy Gobert 2025 kann natürlich die Defense durch seine Größe, durch seine Präsenz unterm Ring natürlich noch mehr beeinflussen. Verstehst du, was ich meine, so ein bisschen?
Ja.
Genau, irgendwie so, aber
ich würde auch sagen, dass das, was Daniels macht, individuell auf jeden Fall auch spektakulärer ist. Allein schon
auch das, ja klar.
Sich 4 Stocks oder so holen als Guard, schafft ja sonst auch nie jemand.
Ja.
Also,
ja.
Auch aus Gründen. Und der ist halt ein krasser defensiver Playmaker. Aber ja, ich meine, letztendlich, ich glaube, wenn es noch so sortiert wäre, dass man halt sagen würde, mach 2 Guards und 3 Frontcourt-Leute, dann hätten es Daniels und dort bei mir wahrscheinlich auch ins First Team geschafft, aber so dann halt nicht. Jetzt habe ich dann 4 Bigs und arme Thompson.
Oh, okay, Second Team.
Offensiv auch geiles Team. Da habe ich dann Daniels dort, ich habe J-Dub da reingepackt, OG Anunoby und Ivica Zubac.
Hat die Clippers die Kampagne mit den T-Shirts, hat sie gefruchtet bei dir?
Schon, aber auch einfach die Resultate defensiv. Also wenn Zubac jetzt nicht gerade gegen Luka Doncic spielen muss, dann sieht er halt schon auch extrem gut aus. Einfach so in der Nähe des Korbes. Und ist, also wie gesagt, dann ist für mich der individuell spektakulärste Verteidiger bei den Clippers. Aber so für den Gesamtimpact, ja, spielt Zubac, finde ich, echt eine krasse Saison.
Ja.
Hast du ihn auch drin?
Ich habe ihn nicht drin. Ich hab White drin.
Ja, hatte ich auch überlegt und habe ihn diesmal nicht.
Auch krass eigentlich aus seinem Mund zu hören. J-Dub habe ich noch drin, Anunoby, Jackson und Gobert.
Ah, okay. Ja, dann haben wir überwiegend eigentlich die gleichen Leute.
Genau.
Tja, und Wemby, Dunn und Hartenstein wären für mich drauf, wenn sie qualifiziert wären.
Ja, könnte man guten Gewissens nehmen.
Hattest du noch irgendwie, wer war dein letzter Snap?
Mein letzter Snap, lass mal ganz kurz überlegen, ich habe es mir nicht aufgeschrieben.
Dann sagen wir einfach Subats, ne?
Dann sagen wir Subats, genau. Und Chris Dunn hat mir wehgetan, schon aus alter Verbundenheit.
Tja, muss halt einfach mehr spielen.
Länger vor allem, länger. Ja. First Team. Ich nehme an, Shai Gilgeous-Alexander und Nikola Jokic sind Lock.
Mhm.
Gleiches gilt für Giannis Antetokounmpo und unseren Freund Jason Tatum.
Mhm.
Und dann haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen, wer Nummer 5 im MVP-Rennen ist, der dann irgendwie auch, wenn man logisch vorgehen möchte, den 5. Platz im First Team einnimmt, nachdem wir positionslos vorgehen können.
Ja, außer man Galaxy braint das wie die Wähler letztes Jahr, die Tatum im First Team, aber Brunson 5. Im MVP-Rennen, hatten, weil das wäre mega viel Sinn ergibt.
Ergibt brutal viel Sinn. Auf jeden Fall habe ich in auf jeden Fall habe ich in diesem Jahr, wir haben uns ja dann irgendwie auf Ant geeinigt und ich bin bei Ant geblieben.
Ja, ich auch. Ich bin immer noch nicht richtig glücklich damit, aber.
Es ist ja. Second Team.
Da habe ich Curry, Brunson, Donovan Mitchell, LeBron James und Evan Mobley. Du?
Ich habe es zu 100% genauso.
Ja, gut, dann können wir jetzt eine halbe Stunde darüber diskutieren.
Wieso, weshalb, warum? Wer nicht fragt, bleibt dumm, meinst du?
Ja, nee. Ich meine, es stimmt halt. Was will man machen? Das ist die richtige Antwort und so.
Ist es eigentlich, ich hatte LeBron kurz vergessen, tatsächlich.
Ja, gut. Ich meine, man denkt auch nicht so oft an den. Man hört ja auch fast nie was über den. Ja.
Eben. Ich hatte ihn kurz vergessen, aber dann ist er bei mir doch reingerutscht und alles andere. Ich meine, Brunson kam jetzt gerade noch rechtzeitig zurück, dass er die nötigen Spiele kriegt.
Ja.
Und Mitchell haben wir ja schon gesagt, so er letzte Woche, das war ja auch das Ding zwischen ihm und Ant, dass er zwar ja von seiner Rolle, er hat ja abgegeben und das ist auch sein Team und wenn Spiele gewinnen werden müssen, auch wenn Darius Garland der Clutch-Player ist, aber Mitchell macht schon sehr, sehr viel, aber er hat halt, war ja auch dein Punkt, er hat zwar, wenn du Spielzeit opferst, mein Kopf ist heute wahnsinnig langsam. wenn du Spielzeit opferst, Usage opferst, dann solltest du ja gleichzeitig, dann wäre es gut, wenn die Effizienz hochgeht. Das war jetzt bei ihm nicht der Fall. Deswegen ist er jetzt im Second Team gelandet, weil er halt immer noch wahnsinnig gut ist. Und was Steph Curry so die letzten Wochen abgeliefert hat, war ja jetzt auch nicht ganz schlecht, ne?
Ja, außer halt gegen die Rockets. Da hat er dann keinen Stich gesehen. Sonst hätte ich noch überlegt, ihn ins First Team zu packen, statt Edwards. Aber da hat er es halt einfach vergrobt, muss man ganz klar sagen.
Aber dieser Thompson
hat noch geweint, wie Udoka ihm vorgeworfen hat, mehrfach.
Stimmt. Third Team, sollen wir direkt weitergehen? Wir sind ja schon ein bisschen am Reden und mein Kopf wird ja auch nicht schneller.
Das stimmt wohl. Dann sag doch mal ganz langsam einfach dein Third Team.
Ich habe.
Okay, so langsam muss jetzt auch.
Halliburton.
Mhm.
Ich habe, und das wird dir wehtun, Kate Cunningham. Ein bisschen mein neuer Homer-Pick. Ich habe J-Dub, ich habe Jaren Jackson und ich habe Towns.
Okay, dann haben wir nur eine Diskrepanz und die ist nicht Kate. Also ich bin.
Die ist nicht Kate?
Nee, ich bin einverstanden mit Kate. Ich habe ihn auch.
Wahnsinn!
Warum nicht? Es sind einige Leute ausgefallen. Ja. Und also ich hatte schon auch überlegt, ob ich den Platz Darius Garland gebe und dachte dann aber. Also drei All-NBA-Teamer für Cleveland ist vielleicht auch ein bisschen viel. Auch wenn ich es irgendwie, also man hätte schon dafür argumentieren können, aber Kate hat schon halt einfach für sein Team eine wichtigere Rolle. Also ich glaube, das ist fair, das zu sagen. Deswegen hat er den Platz bei mir bekommen. Und J-Dub hat es bei mir tatsächlich nicht ganz raufgeschafft, was mir etwas wehtut in der Seele. Aber ich glaube, das kommt über die nächsten Jahre. Ich habe Jim Harden den letzten Platz gegeben.
Ah, ja. Habe ich auch überlegt. Ich meine, er war halt einfach brutal konstant, ne? Also zwar auch konstant, nicht so effizient, aber.
Ja, die Effizienz ist kacke.
Aber er hat halt die Clippers offensiv angeführt. Und das hat sie offensiv mit Norman Powell natürlich über Wasser gehalten. Und ja, das also Harden war bei mir auch sehr nah dran. Garland hatte ich auch überlegt. Es gibt Honorable Mentions, gibt es ja, trotz all der Ausfälle, gibt es ja diverse. Aber. Ja, Harden war bei mir auch sehr nah dran auf jeden Fall.
Ja, irgendwie dachte ich mir, das ist halt auch so ein bisschen wie mit Lou im Sinne von, ich habe nicht gedacht, dass Harden so diese Helio-Rolle nochmal so gut spielen kann, wie er das in dieser Saison getan hat. Und wie gesagt, die Effizienz ist natürlich bei weitem nicht auf dem Level, wie sie früher war. aber es hat immer noch auf jeden Fall dazu beigetragen, eine gute Offense oder also eine solide Offense zu verankern, bis Kawhi dann zurückkam und seitdem ist es mehr als das, aber das hat mich schon einfach ziemlich tief beeindruckt, weil ich über weite Strecken schon fand, er war auch der Einzige, der halt die Entscheidung da getroffen hat, ne, und der über den irgendwie alles laufen musste. Und Zubac, der übrigens auch ein entfernter All-NBA-Kandidat ist, meiner Meinung nach,
absolut.
Der hat, glaube ich, mehr Spieler als jeder andere in dieser Saison halt einfach Punkte durch Assists von einem anderen verwertet. Und das ist halt Harden. Also der hat den schon wesentlich besser gemacht. Und auch jemand wie Paul, der ist ein super Scorer, aber der macht ja sonst nicht so viel fürs Team. Also der ist schon auch davon abhängig, dass er in Szene gesetzt wird. Und dann hast du mit Harden halt immer noch auf einem sehr, sehr hohen Volumen solides Isolation-Scoring. Und so diese Kombination finde ich halt schon einfach krass. Und deswegen, auch wenn die Effizienz es jetzt nicht hergeben würde, finde ich schon, dass sein Impact auf das Team einfach extrem groß gewesen ist.
Ja, da stimme ich dir zu. Für mich ist halt, was bei J-Dub, was ich halt bei ihm einfach sehr krass finde, ist, was er eigentlich alles machen musste so dieses Jahr. Mhm. Also, weißt du, dass er so, er kommt rein, soll jetzt irgendwie, soll sein Spiel irgendwie komplett, also nicht sein Spiel komplett umstellen, aber soll jetzt zeigen, dass er wirklich diese zweite Scoring-Option sein kann, soll mehr zum Korb gehen, soll mehr attackieren noch, soll noch mehr kreieren. Und dann verletzt sich Hartenstein, beziehungsweise Hartenstein ja schon in der Vorbereitung, und dann verletzt sich noch Holmgren, dann soll er Center spielen. So, und dann muss er auf einmal... Sein erster Jumpball war dann ja tatsächlich gegen Zubac, was natürlich auch, also zu Spielbeginn, was natürlich auch albern aussieht. Aber da muss er halt irgendwie sich unterm Ring dann irgendwie mit Seven futtern, die 150 Kilo wiegen oder 120 Kilo wiegen, also immer rumschlagen. Muss vorne aber auch noch in gewisser Weise eine dynamische Offense liefern. Muss dann auch noch irgendwie in Passing Lanes sein und teilweise auch noch am Mann dann, also am Flügel verteidigen. Und so dieses ganze Ding, und er hat das halt einfach auf einem, er hat seine Effizienz, er konnte seine Offense deshalb, auch glaube ich deshalb, ist natürlich alles Spekulation, aber das hat seine offensiven Entwicklung, hat sie vielleicht so ein bisschen eingebremst, aber er hat halt einfach so wahnsinnig, er musste halt so wahnsinnig viele Dinge machen und hat das dann auch so gemacht, dass eben OKC nicht eingebrochen ist komplett ohne Big, und hat da einfach, dass ich finde, so diese Gesamtsaison ist halt schon, also hat mich einfach beeindruckt, was er da so gemacht hat, insgesamt.
Vollkommen zu Recht, mich auch. Also ich glaube, er wäre mein dann Nummer 16 oder 17 gewesen, wenn, und also in einem All-NBA-Fourth-Team wäre er auf jeden Fall drin gewesen.
wer war so an der Schwelle noch bei dir?
Lass mich mal überlegen. Also ich habe über Schengen noch mal kurz nachgedacht. Wie gesagt, Zubac hatte ich ja genannt. Ansonsten Siakam, der auch echt eigentlich wieder eine sehr gute Saison gespielt hat. Bei Boston kam ich nicht so richtig auf den zweiten. Einfach, weil es da schon ein paar nicht so konstante Saisons einfach gegeben hat. Wenn wir so nach manchen Advanced Stats gehen, müsste eigentlich Jared Allen auch dabei sein. Aber das sehe ich aufgrund der nicht ganz so großen offensiven Rolle einfach nicht. Weiß nicht, Lillard war nicht so weit weg von dem Level. Aber ja. Also ja. An sich sind das dann schon die Leute. Ich meine, KD kann man natürlich auch noch nennen, der statistisch ja auch wieder sehr guten Basketball gespielt hat. Ich finde, der Impact gab das diese Saison nicht so her, deswegen war jetzt für mich nicht ganz nah dran.
Ja, bei mir ähnlich.
Und sonst muss ich glaube...
Trey?
Trey stimmt, ja. Das wäre noch ein Kandidat gewesen. Domantas Sabonis für manche vielleicht auch, für mich nicht so.
Nee, dafür sind sie auch dieses Jahr nicht gut genug. Also ich meine, die Hawks sind auch nicht gut, aber... Garland hast du erwähnt, gell?
Mhm, Garland hatte ich erwähnt. Genau. Das war einer meiner letzten Streichkandidaten.
Ja, genau. Nee, aber dann passt das doch. Dann
ist schon wieder eine ziemlich gute Auswahl, auch wenn sich relativ viele Leute frühzeitig abgemeldet haben. Übrigens auch KD, ne? Also der schafft ja jetzt am Ende die Grenze auch nicht, weil er bei 62 Spielen steht und jetzt. Ja.
Und Phoenix, der ist auch offiziell raus ist aus dem Play-in-Rennen.
Geiles Team.
Obwohl sie alles gegeben haben, dass sie es schaffen, natürlich die letzten Spiele.
Ich glaube, 7 in Folge verloren, oder?
Ja, irgendwie sowas, ja.
Dieses also, Suns.
Das ist unfassbar. Unfassbar, dieses Team.
Irgendwie schon.
Naja, schönes Schlusswort, die Phoenix Suns. Damit sind wir durch für heute und blicken jetzt so langsam noch am Wochenende. Wird es ja noch ein bisschen wild. Es gibt ja noch Spiele mit, oder am Sonntag dürfen ja alle noch mal ran. Dann steht das Play-In an. Wir gucken am Freitag nochmal auf Patreon. Starten wir nochmal ein kleines Mailback, ne?
Das machen wir.
Das machen wir noch so zum Abschluss und dann freuen wir uns auf die Playoffs. Worüber wir uns auch freuen, ist, dass ihr eingeschaltet habt. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Sehr schön, dass ihr dabei wart. Solltet ihr zum ersten Mal dabei gewesen sein und gern öfter dabei sein, Apple Podcast, Spotify, Deezer, Amazon Music, YouTube, da könnt ihr uns zuhören. Ihr könnt uns manchmal auch zusehen. Es gibt auch immer wieder Livestreams. Ihr könnt uns folgen auf X, ihr könnt uns folgen auf Instagram und wie gesagt, Patreon gibt es extra Content. Da wird dann auch das Mailback stattfinden. Und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen. Genießt die letzten Saisontage und dann bis bald hoffentlich. Reingehauen.
Reingehauen und ich habe noch einen allerletzten wichtigen Hinweis.
Oh ja.
Für alle Leute, die nachts motiviert sind. Dieser eine Brummer, der jetzt in Los Angeles spielt und ich meine Luca, heute Nacht erste Rückkehr nach Dallas. Könnte interessant werden.
Stimmt.
Ja. Ist aber vielleicht auch nur irgendein Spiel.
Morgen Sondersendung.
Ja, wer weiß. Wer weiß, was da alles passiert. Ja,
das stimmt. Wir sind gespannt. Und verabschieden uns jetzt wirklich.
Ja. Jetzt aber wirklich. Tschüss. Jetzt habe ich es durcheinander gebracht. Also reingehauen.
Mein Gott.